Mein Name ist Constanze Wimmer, ich unterrichte Musikvermittlung an der Anton Bruckner Privatuniversität und bin heute sozusagen der interessierte, fragende Laie als Gastgeberin. Gregor Demblin ist 1977 geboren, ist Wiener, hatte seinen Unfall auf der Matura-Reise, ist also auch schon ein bisschen länger her, hat anschließend in Wien Philosophie studiert und ist im Anschluss an das Studium im Zuge eines Sommerpraktikums zu der Geschäftsidee gestoßen mit einem Freund, die jetzt zu dieser Motory-Plattform geführt hat oder Lobbying oder Firma, was das jetzt genauer ist, wird er erklären. Dieses Projekt existiert nun schon seit 6 Jahren, sehr erfolgreich. Ja, und was es ist, soll er jetzt bitte selbst erzählen.
Ja, guten Abend. Ja, ich werde gleich anknüpfen. Also, wie gesagt, ich habe eben vor 14 Jahren meinen Unfall gehabt mit Diagnose Querschnittlähmung und habe dann eine Rehabilitation gemacht, ein Jahr lang, und habe dann eigentlich vorgehabt, in dem Bereich Behinderung möglichst wenig zu tun zu haben. Ich wollte eigentlich mein Leben ganz normal weiterführen und habe angefangen zu studieren und bin im Laufe der Jahre dann immer mehr drauf gekommen, wie viele Lösungen eigentlich dann noch benötigt werden, wie schlecht eigentlich alles funktioniert für Menschen, die in ähnlicher Situation wie ich sind oder andere Einschränkungen haben. Und so hat sich dann ergeben, eben nachdem ich mit dem Studium fertig war, habe ich angefangen, in einer Marketingfirma zu arbeiten, und dann haben wir angefangen, Projekte zu entwickeln, um spezielle Lösungen für Menschen mit Einschränkungen zu machen. Und sind dann im Laufe der Zeit draufgekommen, dass das eigentlich ein viel größerer Bedarf ist und ein viel größerer Markt ist, als wir ursprünglich gedacht haben. Und ja, so bin ich da hängen geblieben, also genau dorthin gekommen, wo ich nicht hin wollte, arbeite jetzt also doch in dem Bereich. Und das ist hochinteressant. Und zwar, unser Projekt zielt darauf ab, rein wirtschaftliche Lösungen zu machen. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen nicht im Bereich Nächstenliebe, nicht im Bereich Spenden oder Mitleid oder sonstigen tätig sein, wo es ja auch sehr viele Projekte gibt, sondern wir haben gesagt, wir wollen das ganz bewusst als Wirtschaftskörper aufbauen, wir wollen das in wirtschaftliche Bahnen lenken, weil nur dann gewährleistet ist, dass die Dinge auch langfristig funktionieren. Es muss also für denjenigen, der eine Lösung anbietet, genauso ein Gewinn sein wie für denjenigen, der sie nutzt, dann wird das Ganze dauerhaft funktionieren. Der Motor von dem Ganzen oder der Hintergrund von dem Ganzen ist einfach die Größe der Zielgruppe, und die ist eben wesentlich beachtlicher, als man gemeinhin annimmt. Wenn man mit Leuten redet, die noch nicht viel darüber nachgedacht haben, dann sagen die meistens, zahlt sich das wirklich aus? Für die paar Rollstuhlfahrer, die man hin und wieder sieht in einer großen Stadt, vielleicht jeden zweiten oder dritten Tag sieht man irgendwo einen und vielleicht irgendwo noch einen Blinden mit dem Stöckchen oder so, aber eigentlich hat niemand ein Gefühl dafür, dass das wirklich eine gewaltige Zielgruppe ist. Es ist in der EU, geht die EU-Kommission davon aus, je nach Definition, dass 8-10% der Bevölkerung eine Behinderung haben. In Österreich sagt man eben auch, 8% der Leute haben eine dauernde Behinderung. Und dazu kommt aber noch die Zielgruppe der älteren Menschen. Dazu kommen Leute, die vorübergehend eingeschränkt sind, etwa durch Unfälle, die wieder in Ordnung kommen, etwa auch Eltern mit Kinderwegen, die auch auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Also die verschiedensten Zielgruppen kommen da zusammen, und wenn man das alles zusammenrechnet, dann kann man im wirtschaftlichen Denken sagen, 20% der Bevölkerung benötigen spezielle Lösungen, 20% der Bevölkerung können nicht in alle Geschäfte hinein oder in Lokale hinein, können am Tourismus nicht teilnehmen. Und diese 20% sehen wir so rein als Kunden und sagen eben den Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten, wenn ihr was verkaufen wollt, dann müsst ihr denen auch Angebote machen, die so maßgeschneidert sind, dass sie sie verwenden können. Es gibt da eben sehr umfangreiche Studien, vor allem aus Deutschland, was die Kaufkraft betrifft, die besagen also, dass jeder Mensch mit Behinderung, in Deutschland sind das eben immerhin 8 Millionen Menschen, jeder von denen gibt pro Monat ungefähr 100 Euro nicht aus, die er ausgeben könnte, weil er einfach gar nicht die Möglichkeit hat oder weil er in die Geschäfte nicht reinkommt, weil Kaufreize auch gar nicht geweckt werden. Warum ich das jetzt so ausführlich erkläre, ist eben, dass wir glauben, dass eine Art Gleichberechtigung und eben Änderungen, die wir erreichen wollen, eben vor allem über diesen wirtschaftlichen Zugang auch leichter zu erreichen sind. Weil wenn die Unternehmen Interesse haben, ihre Angebote entsprechend umzubauen und anzupassen, dann wird einfach das normale Leben erst möglich und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, am Arbeitsmarkt etc. wird eigentlich nur ermöglicht, wenn man genau die gleichen Möglichkeiten hat wie andere. Ja, wie gesagt, die Kaufkraft ist also für uns eigentlich der Schlüssel dazu. In Deutschland geht es eben um ungefähr 8 Millionen Menschen, in der EU weit über 40 Millionen Menschen. Und das ist für Unternehmen dann natürlich schon ein Argument, wo sie dann anfangen nachzudenken und sagen, das könnte eigentlich für uns auch interessant sein. Sehr schwierig ist es allerdings immer, die Unternehmen so weit zu bekommen und die richtigen Ansprechpartner zu finden. Also was wir eben erfahren haben, ist, dass wenn man entsprechende Ideen hat und an große Unternehmen herantritt, dass große Berührungsängste entstehen, dass die Leute eigentlich immer dieses Vorurteil haben. Daher kommt auch der Titel der heutigen Veranstaltung, eben die Abseits der Sozialromantik. Wir werden eigentlich immer verwiesen an Spendenabteilungen, wo die Leute das Gefühl haben, ja, da könnte man da spenden und Licht ins Dunkel ist da ganz stark, wo diese Bilder geschaffen werden. Auf der einen Seite sind die Starken, Gesunden, denen es gut geht und die sollen für die armen Schwachen auf der anderen Seite doch irgendwas tun. Und wenn man zu Weihnachten ein paar Euro spendet, dann ist das Gewissen beruhigt. Das ist eben die Schiene, wie wir das Ganze überhaupt nicht sehen, auch ein völlig anderes Selbstverständnis, sondern wir sehen uns eben, unser Ziel ist Normalität, ganz normale Teilhabe am öffentlichen Leben, das ist unser Selbstverständnis und eben diese Möglichkeiten zu haben, normal da überall teilzunehmen und als normaler Kunde wahrgenommen zu werden, sind uns wichtig und insofern erklären wir eben immer dem Kunden, dass wenn die Angebote entsprechend sind, dann ist es durchaus auch okay, wenn man damit Geld verdient, das soll auch so sein und da haben eben viele Bedenken dabei und sagen, ist denn das überhaupt richtig, wenn man die Leute quasi ausnützt und wir sagen dann, es geht überhaupt nicht um Ausnützen, sondern es geht darum, dass die sonst gar nicht die Möglichkeit haben, zum Beispiel in der Mobilität, ich werde dann auch auf einige Beispiele kommen, die wir entwickelt haben. Überall geht es eben darum, dass natürlich, wenn das Ganze funktioniert, soll es auch verkauft werden und soll auch für denjenigen, der es anbietet, genauso einen Nutzen bringen. Also das Hindernis ist eben sehr oft von denen, die nicht betroffen sind, eben Unsicherheit, Unwissen und moralische Bedenken irgendeiner Art, die aus unserer Sicht eigentlich völlig fehl am Platz sind. Ja, was haben wir in der Zeit gemacht? Es gibt eben, ich bringe jetzt ein paar Beispiele, wir haben sehr viele Projekte gemacht, wir haben uns eben zu so einer Art Projektentwicklungsfirma und auch Unternehmensberatung entwickelt. Also einerseits beraten wir im Bereich Barrierefreiheit. Barrierefreiheit, um das ganz kurz zu umreißen, da geht es eben darum, bauliche und andere Einschränkungen zu beseitigen, die den Zugang zu Angeboten und zu Produkten einschränken. Also klassisches Beispiel wären Stufen in ein Geschäft hinein. Sehr wichtig sind eben zum Beispiel auch Internetseiten, also es betrifft alle möglichen Bereiche. Barrierefreiheit bedeutet eben, dass alle Angebote für alle gleichermaßen zugänglich sind. Das ist ein Ziel, das jetzt auch durch die EU schon gesetzlich verankert ist. Da gibt es Übergangsfristen, aber theoretisch muss bis 2016 jedes Angebot barrierefrei sein, so möglich. Da wird wahrscheinlich eine Reihe von Klagen dann ins Laufen kommen. Und wir beraten die Unternehmen und machen sie darauf aufmerksam und sagen ihnen, baut doch jetzt schon um. Jetzt gibt es einerseits noch interessante Förderungen, die werden natürlich, je mehr Unternehmen da aufspringen, immer geringer werden. Dann eben der schon angesprochene Wirtschaftsvorteil, wenn ich ein Geschäft habe, wo keine Stufen sind, werden da mehr Leute reinkommen, nämlich um die 20%. Auch darüber gibt es Studien, dass einfach barrierefreie Geschäfte mehr frequentiert werden als vergleichbare, die Stufen oder andere Hindernisse haben. Also dieser ganze Bereich Barrierefreiheit ist eben der eine Tätigkeitsbereich, in dem wir stark tätig sind. Und das andere, was für mich noch interessanter ist, weil es einfach ein bisschen kreativer ist, ist die Entwicklung von speziellen Produkten und Lösungen. Also dass man entweder bestehende Produkte so anpasst, dass sie für alle nutzbar sind, oder dass man schaut, was könnte eigentlich noch gebraucht werden, wo gibt es einen großen Bedarf und dann eben entsprechende Lösungen entwickelt. Damit man sich das genauer vorstellen kann. Wir haben zum Beispiel eine Kooperation gemacht mit Citroën, also im Bereich Mobilität, wo es darum geht, Mobilität ist eine Grundvoraussetzung fürs Leben. Und wer nicht mobil ist, kann weder im Arbeitsmarkt noch sonst irgendwo, hat natürlich große Schwierigkeiten. Und die öffentliche Mobilität funktioniert einfach gerade vor allem für Rollstuhlfahrer nach wie vor sehr schwierig. Es wird viel getan, aber ich bin nicht wirklich mobil, wenn ich auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen bin. Wir sind an Citroën dann herangetreten. Ich kenne es aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, ein umgebautes Auto zu bekommen. Da gibt es also ganz tolle Möglichkeiten mit Handsteuerung und wie man einsteigen kann. Ich habe selbst riesen Schwierigkeiten gehabt, da für mich nach meinem Unfall eine entsprechende Lösung zu finden. Und anderen geht es genauso. Und wir haben dieses Wissen eben dann zusammengefasst und haben verschiedene Autohersteller angesprochen und denen gesagt, in Österreich passieren pro Jahr 8000 Unfälle mit Folgeschäden, die im Prinzip in drei Rehabzentren in Tirol, Steiermark oder Niederösterreich behandelt werden. Und von denen ist mindestens die Hälfte nachher darauf angewiesen, ein Auto sich umbauen zu lassen, wenn sie noch mobil sein wollen. Das heißt, wenn man eben sagt, die Hälfte von 8000, 4000 Menschen brauchen ein umgebautes Auto und der Großteil von denen, nachdem das doch beachtliche Investitionen sind, also von einfachen Umbauten geht es sicher von 10.000, 15.000 Euro aufwärts bis zu Umbauten, die eben auf rein elektronische Steuerung mit Joystick und so weiter, sowas kostet sicher 50.000, 60.000 Euro. Sowas investiert man natürlich meistens in ein neues Auto, weil das ja einfach viel zu teuer ist, um das in ein altes Auto zu investieren. Sprich, wenn man gute Angebote hat, haben wir den Autounternehmen gesagt, ist das ein Markt von ungefähr 3.000 bis 4.000 Neuwagen pro Jahr, die verkauft werden können. Und das ist natürlich dann ein Argument, wo die hellhörig werden und sagen, das könnte interessant sein. Wir haben mit denen dann eben enge Kooperationen gemacht. Eine Hauptschwierigkeit war, dass sobald man in so ein Auto eingreift und das umbaut, dass dann die Werksgarantien verloren gehen und dass bei jedem Schaden, der entsteht, der Umbauer sagt, das war schon vorher da, der Hersteller sagt, das ist durch den Umbau entstanden und eigentlich derjenige, der sich das Auto umbauen hat lassen, immer am kürzesten Ast sitzt und die Kosten zu tragen hat. Also bei unserer Lösung war das dann so, dass die Werksgarantien erhalten bleiben, dass eben wirklich eine Lösung aus einer Hand in Kooperation mit diesen spezialisierten Werkstätten angeboten wird, eben für jeden jeweiligen Fall angepasst, egal ob das jetzt eine Amputation ist oder eben eine Querschnittslähmung oder je nachdem, wie eben das Bewegungsmuster oder Bewegungsbild ausschaut, dass man da entsprechende Umbaulösungen hat. Und ja, das System funktioniert sehr gut. Wir haben im ersten Jahr dann schon viel mehr Anfragen und auch verkaufte Autos gehabt, als wir eigentlich gedacht haben. Oder als wir uns für die Jahre 2 und 3 erst erwartet hätten, weil sowas ja immer eine gewisse Vorlaufzeit braucht, um umgesetzt und in die Köpfe hineinzusickern, dass es das auch gibt. Also die Nachfrage war riesengroß und das Beispiel zeigt eben, dass man da einerseits den Leuten ermöglicht, wirklich mobil zu werden, was eine Grundvoraussetzung fürs Leben ist, und andererseits eben Autos verkauft werden in dem Fall. Das heißt, das ist eigentlich für alle eine, wie man so schön sagt, neudeutsch Win-Win-Situation da ist und dass die Leute, die die Möglichkeit haben, dann Autos zu kaufen und mobil zu werden, wirklich dankbar dafür sind, dass sie endlich wissen, wie es geht und wo sie das bekommen. Ein anderer Bereich, wo wir tätig sind, ist die Entwicklung von barrierefreien Fertighäusern. Da ist die Grundüberlegung, dass jeder, der sich ein Haus baut, wenn er vor allem entsprechend jung ist, sagen wir mit 30, nicht daran denkt, dass er vielleicht im späteren, höheren Alter eingeschränkt sein wird in der Mobilität. Und sehr oft müssen die Leute ja einfach nur deshalb ins Altersheim, weil sie zu Hause ihre Stiegen nicht mehr bewältigen können. Das heißt, was wir entwickeln, sind eben Häuser, die je nach Bedarf, sobald es notwendig ist, dann so umbaubar sind, dass man nachher sie auch noch mit einem Rollstuhl oder je nachdem, wie die Mobilität eingeschränkt ist, noch genauso verwenden kann wie vorher. Da geht es eben darum, dass man zum Beispiel in Badezimmern Wände so einbaut, dass man sie leicht entfernen kann, um nachher mehr Bewegungsspielraum in den Sanitärbereichen zu haben, dass Stiegenhäuser so breit gebaut werden, dass man da zum Beispiel einen Treppenlift nachrüsten kann oder idealerweise, dass man zum Beispiel eine Abstellkammer irgendwo hat, wo später bei Bedarf ein Lift eingebaut werden könnte und damit baut man Häuser, die eben langfristig anpassbar sind an die jeweiligen Bedürfnisse. Das ist in Österreich noch relativ wenig im Bewusstsein drin. Es gibt Studien aus Skandinavien vor allem, wo nicht barrierefrei gebaute Häuser ungefähr 30% Wertminderung haben. Einfach auch wieder aus dem Grund, dass eben die entsprechenden Möglichkeiten, das zu verkaufen oder zu vermieten, um die Anzahl von Personen kleiner ist, eben vor allem ältere Personen, die dessen bedürfen. Also wir beraten da eben Leute, die bauen auch immer in die Richtung, dass wir sagen, es ist von den Kosten her kein Unterschied, wenn man vorher an diese Dinge denkt. Und es ist eine Wertsteigerung und einfach auch für die eigene Nutzbarkeit extrem wichtig. Und da arbeiten wir eben mit Fertighausfirmen zusammen, die sehr interessiert sind, eben ihre ganzen Paletten da auf diesen Bereich umzustellen. Also auch da sind wir jetzt wieder in einem Gebiet drin, wo es eben für Unternehmen interessant ist, sich in diesen Markt hinein zu spezialisieren. Ich komme jetzt eh schon ziemlich zum Ende von meinem Eingangsvortrag, aber eben hoffe, dass ich da ein bisschen ein Bild mal abstecken konnte, um was für Größenordnungen es da gibt. Es geht so weit, eben, dass vor einigen Wochen die Bild-Zeitung ganz groß getitelt hat. Ich meine, wie gesagt, das ist ein umstrittenes Medium, aber die Bild-Zeitung hat eben wirklich getitelt, retten die Behinderten unsere Wirtschaft, eben weil diese Potenziale da so groß und ungenützt sind und weil langsam das Bewusstsein entsteht, dass eben gerade in Zeiten von Wirtschaftskrisen, wo sowieso alle versuchen, andere Kundenkreise und neue Kundenkreise anzusprechen und neue Geschäftsfelder anzusprechen, dass eben da wirklich die Unternehmen jetzt langsam drauf kommen, dass dort noch große Felder und große Potenzial, große Felder brach liegen, große Potenziale nicht genutzt werden. Ja, ein kurzes Beispiel vielleicht würde ich auch noch gern bringen. Tourismus ist ein ganz großes Thema für uns. Gerade im Tourismus, da gibt es auch Studien dazu, dadurch, dass niemand allein reist, sondern eigentlich gerade in der Zielgruppe die Leute entweder mit ihrer Familie unterwegs sind oder mit irgendwelchen Assistenten, geht man im Tourismus davon aus, dass die Zielgruppe eben um das entsprechend noch größer ist, wenn jemand mit seiner Familie anreist. Also da gibt es eine deutsche Studie, eine sehr umfangreiche, die besagt, dass bei Tourismuslösungen wirklich 35% der Bevölkerung auf Barrierefreiheit angewiesen sind. Das Interessante dabei ist, dass wenn Häuser ohne Barrieren gebaut sind, dass das natürlich für alle komfortabel ist, das Unfallrisiko auch für jemanden, der ganz normal über die Stufen steigt, ist einfach immer da, dass man sich verknöchelt oder irgendwelche Verletzungen hat. Es spricht einfach eigentlich alles für so barrierefreie Bauten, vom Komfort angefangen bis hin, das ist durchstudiert worden, bis hin zu den Putzkosten, weil einfach eine bodengleiche Dusche zum Beispiel leichter zu putzen ist und in kürzerer Zeit zu putzen ist als eine Duschwanne, wo man in den Ecken putzen muss. Also bis in diese Details ist das alles untersucht worden und es spricht einfach alles dafür. Leute mit Einschränkungen, mit Bewegungseinschränkungen können kaum verreisen und die irgendwo ein Quartier gefunden haben, das für ihre Ansprüche wirklich funktioniert, reisen da dann immer wieder hin, weil es einfach kaum Alternativen gibt. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, wenn ich versuche irgendwo, wenn ich unterwegs bin in Niederösterreich oder Oberösterreich ein Hotel zu finden, wenn es nicht gerade in einer großen Stadt wie Linz ist, ist das fast unmöglich. Und hier ist es eben auch besonders wichtig, bei den Tourismusunternehmen das Bewusstsein klar zu machen, dass sie da 35% der Kunden einfach nicht in ihre Hotels hineinlassen und dass diese ungenutzten Potenziale, dass es um die halt wirklich schade ist, weil die Leute gern mehr verreisen würden, auch bereit sind, für entsprechende Angebote mehr zu zahlen und ja, das Bewusstsein dafür noch nicht so da ist, dass das dann wirklich umgesetzt wird. Und da sind wir eben auch dabei, jetzt Tourismusprojekte zu entwickeln, vor allem in den wärmeren Ländern. In der Türkei ist jetzt eins eben schon in Planung, die eben komplett barrierefrei sind, was für den Betreiber noch dazu den Nutzen hat, dass die Leute dann im Winter auch überwintern können, dass sie also zusätzliche Auslastung kriegen in der Zeit, wo sonst wenig Touristen da sind. Und ja, also Tourismus ist da wie gesagt ein ganz großes Thema, wo wir jetzt auch Projekte entwickeln und wo ein Riesenbedarf da ist. Ja, jetzt bin ich sehr, sehr, sehr viel ins Wirtschaftliche reingekommen. Es gibt natürlich noch andere Bereiche an dem Thema, die auch noch wichtig zu erwähnen sind, aber eben der Kern der ganzen Sache ist eben von unserem Projekt, dass wir sagen, wir wollen Normalität eben über solche Lösungen erreichen. Normalität heißt eben, dass man nicht irgendwie besonders behandelt wird oder anders behandelt wird, sondern dass ich, auch wenn ich im Rollstuhl sitze, einfach mein ganz normales Leben führe und auch mit jedem ganz normal reden will und ganz normal am Leben teilhaben will. Und ja, wir spielen das eben über diese Wirtschaftsschiene und das Ganze eigentlich mit mittlerweile sehr großem Erfolg. Unser Team wächst, die Zahl der Projekte wächst und zum Glück wächst auch langsam das Bewusstsein, sowohl in der Öffentlichkeit, als auch in der Wirtschaft, als auch in der Politik. Und die Dinge verbessern sich leider viel zu langsam, aber doch. Und ja, wir werden halt schauen, in diese Richtung möglichst weiterzuarbeiten und mit dem Ziel, irgendwann wirklich diese Normalität, die wir uns so wünschen, auch zu erreichen und eben keine Unterschiede mehr zu haben, dadurch, dass eben Dinge nicht zugänglich sind oder Lösungen einfach nicht existieren, die da benötigt werden. Ja, so viel einfach mal, um das Thema mal kurz zu umreißen.
Na, dann fange ich gleich mal mit einer Frage an. Ich werde es dann so schnell wie möglich auch öffnen, aber also wenn ich Ihnen so zuhöre mit Ihrem Zugang zu dem Thema, dann ist der Zugang ja doch recht speziell und Sie wählen auch eine Sprache, die vielleicht manche dann überrascht. Und es würde mich jetzt sehr interessieren, es gibt ja gerade in dem Bereich viele Vereine, die da schon viel Vorarbeit geleistet haben, die sehr viel Lobbyarbeit auch leisten. Wie geht es Ihnen da in der Kommunikation mit diesen Vereinen, wenn Sie da mit einem sehr deutlichen Anspruch auf Selbstbestimmung und auch auf ökonomisch ausgerichtete Perspektiven an das Feld herangehen? Wie ist das dann so in der Kommunikation?
Das ist so, es war am Anfang vor 6 Jahren, wie wir das ganze Projekt gestartet haben, relativ schwierig. Und da sind ganz erstaunliche Widerstände eben aus Reihen der Selbstbetroffenen gekommen. Wir haben das dann eigentlich erst mit der Zeit kapiert. Es gibt einfach eine Vielzahl von Vereinen in dem Bereich, Sportvereine eben, von Blindenvereinen über Rollstuhlfahrer und so weiter und so weiter. Und viele von denen leben ausschließlich von Fördergeldern. Also das Ganze hat eben den Ursprung schon mit den Kriegsversehrten nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es eben für die Kriegsverletzten Förderungen gegeben hat und dann sind diese ganzen Vereine entstanden und sehr viele sind eben in der Struktur so aufgebaut, dass sie alle von diesen Fördergeldern abhängig sind. Und dadurch muss natürlich jeder einzelne von den Vereinen seine Berechtigung immer wieder klar darstellen und eben vor allem seine Kompetenz darstellen. Also es ist jeder von den Vereinen der kompetenteste auf seinem Gebiet und versucht kräftig klarzumachen, dass die anderen weniger Kompetenz haben und weniger Daseinsberechtigung haben. Der Hintergrund davon ist, glaube ich, bis zu einem gewissen Grad sicher ein finanzieller. Und wir waren ganz erstaunt darüber, weil wir eben von Anfang an diesen Förderungen nicht interessiert waren und gesagt haben, wir wollen niemandem sein Wasser abgraben, wir wollen nirgends tätig sein, wo es schon funktionierende Sachen gibt, sondern wir wollen einfach nur dort, wo es noch gar nichts gibt, tätig sein und sind trotzdem eben am Anfang auf einige Widerstände gestoßen. Wir haben dann aber einfach trotzdem unsere Sache weitergemacht und mittlerweile sind diese Schwierigkeiten, die da aufgetaucht sind, eigentlich so gut wie verschwunden, weil die Leute halt auch gesehen haben, dass wir eben wirklich in anderen Bereichen tätig sind, weil sie gesehen haben, dass wir Mobilitätslösungen zum Beispiel entwickelt haben. Da war zum Beispiel ein Teil, der wirklich gut angekommen ist, waren rollstuhltaugliche Taxis in Städten, wo es eben überhaupt keine Transportmöglichkeiten gegeben hat, oder wenn dann die Rettung. Muss ich mir vorstellen, die Leute werden da einfach im Liegen transportiert, weil es ja keine Möglichkeiten gibt, in so einem Rettungswagen den Rollstuhl zu fixieren und die Sitze eben von den Sanitätern besetzt werden. Und das war für viele Leute die einzige Möglichkeit, irgendwo hinzukommen. Irrsinnig aufwendig, sehr teuer. Wir haben dann Taxilösungen stattdessen angeboten, wo wir Taxifahrern gesagt haben, wollt ihr einfach nur am Bahnhof herumstehen, bis irgendwann einmal wer kommt und abwarten, oder wollt ihr eine zusätzliche Kundenschicht aufschließen, die einen riesen Bedarf hat und die zu Stammkunden werden? Und die Taxifahrer, die sich dann über diese Investition getraut haben, da muss man natürlich ein Auto entsprechend umbauen, mit Rampe, mit Anhängevorrichtungen. Uns war es ganz wichtig, eben diese Taxis so umzubauen, dass die ganz normal auch herumfahren können. Aber wenn der Bedarf halt da ist, dann klappt man hinten die Rückbank um und kann einen Rollstuhl oder einen Kinderwagen genauso transportieren. Und die Unternehmer, die das gemacht haben, waren alle extrem zufrieden. Also wir haben das eben umgesetzt, erst in Wien mit 10 Taxis, dann in Klosterneuburg, in Tulln. In Linz gibt es eben auch jetzt schon 2 oder 3 solche Taxis. In Salzburg gibt es jetzt neuerdings welche. Und wir haben eben viele Unternehmer gehabt, die eben gleich nach 2, 3 Monaten gesagt haben, wir sind so ausgelastet, wir wollen jetzt noch ein zweites und ein drittes Fahrzeug umbauen. Also auch die haben erkannt, dass sich das auszahlt. Und eben, um auf die Frage zurückzukommen, die Organisationen sehen dann natürlich auch, dass da einfach Dinge passieren, die sinnvoll sind, die den Leuten einen Nutzen bringen und kommunizieren das weiter. Und dadurch sind eigentlich diese Widerstände, die am Anfang da sind, dann auch relativ schnell verschwunden. Und ich glaube, mittlerweile haben wir einfach eine Bekanntheit und eine Reichweite in dieser Szene, wenn ich es jetzt mal so nenne, wo wir sowieso nicht mehr so leicht wegzuleugnen sind. Und also jetzt funktioniert die Kommunikation eigentlich sehr gut und alle haben gesehen, dass wir da in einem anderen Bereich tätig sind als Sie.
Sie haben gesagt, dass Sie nicht auf Förderungen angewiesen sein wollten in Ihrem Unternehmensaufbau, aber ich denke mir, dass Sie trotzdem in politischen Rahmenbedingungen ja handeln müssen. Wie geht es Ihnen da mit den politischen Parteien oder mit den politischen Lobbyisten? Gibt es einen Austausch, eine Kommunikation?
Ja, es gibt natürlich viel Kommunikation. Das ist ja immer in den verschiedensten Bereichen extrem wichtig, mit der Politik auch zusammenzuarbeiten. Da ist natürlich dann vor allem wichtig zu unterscheiden zwischen Dinge, die zugesagt werden, was immer sehr schnell passiert, und Dinge, die dann auch in der Folge wirklich passieren. Politiker sind ja meistens Menschen, die, wenn es irgendwo ein publikumswirksames Thema gibt, sehr also drauf liegen und sich gern irgendwo in den Vordergrund stellen. Und das haben wir teilweise auch bewusst eingesetzt, um einfach Dinge zu erreichen. Also wir beraten zum Beispiel einige Städte dabei, barrierefrei zu werden. Das ist, läuft natürlich über die Politik, weil wenn die sich dazu entschließen, Investitionen in dem Bereich zu machen, dann müssen eben diese Finanzierungen politisch durchgesetzt und beschlossen werden. Wir sagen den Politikern halt, ihr habt dann auch einen Vorteil, ihr könnt euch dann als diejenigen darstellen, die wirklich in dem Bereich was bewegen, für die Menschen, die das betrifft, die also zukunftsorientiert Umbauten ermöglichen. Und ja, zum Beispiel in Tulln oder in vielen Städten machen wir das natürlich ganz bewusst so. Wenn der das auch wirklich umgesetzt hat, dann soll er natürlich auch das entsprechende mediale Interesse davon nützen können. Den Leuten bringt das was. Er selbst hat auch wirklich was geschaffen, wenn er das durchsetzt. Also es ist eigentlich auch wieder eine Situation, wo wir sagen, wir sind auf die Politik angewiesen. Und für die Politiker ist das aber auch, wenn sie wirklich was tun, ein Thema, mit dem sie sich ruhig auch brüsten können, das ist okay. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Beispiele, wo Barrierefreiheit überhaupt nicht funktioniert. Ich war ganz erstaunt, wie ich nach Klosterneuburg gekommen bin, vor vielen Jahren. Mittlerweile sind die da jetzt sehr rege und sehr tätig. Aber damals war dort das Sozialamt, das eben zuständig ist für die Beratung von Rollstuhlfahrern, war nur über über mehrere Stufen überhaupt erreichbar. Das heißt, die Leute konnten dort einfach nicht rein und konnten sich ihre Beratung nicht holen. Und wir haben da selbst recht gestaunt. Und dort war dann eben auch, wie wir gefragt haben, wie die jetzt eigentlich arbeiten, wenn da ein Großteil ihrer Klienten nicht reinkommt, waren sie aber selbst sehr erstaunt und haben erst behauptet, sie gehen da eben viel zu den Leuten raus, aber haben dann innerhalb von kürzester Zeit dort umgebaut. Und das war zum Beispiel der Anstoß dazu, dass sie jetzt ein großes Projekt in Gang gesetzt haben, wo es darum geht, eben nicht nur, also in Klosterneuburg nimmt da jetzt österreichweit eine sehr interessante Rolle ein, weil sie wirklich ganz massiv sich zum Ziel gesetzt haben, komplett als Stadt barrierefrei zu werden. Wir arbeiten da viel mit ihnen zusammen und eben also einerseits im öffentlichen Bereich sowieso, weil da müssten eigentlich alle Städte, aber da sind sie natürlich eben jetzt besonders engagiert. Aber eben vor allem auch, wo es darum geht, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten wieder, weil wenn ich als Rollstuhlfahrer, als Blinder oder mit welcher Einschränkung auch immer in eine Stadt kommen, dann will ich ja nicht nur über die barrierefreien Gehsteige gehen und freue mich, dass es barrierefrei ist, sondern will ich auch in die Apotheke rein oder in die Bank. Also das barrierefrei betrifft ja immer dann eigentlich das gesamte Lebensumfeld. Und da passiert zum Beispiel dort eben wirklich viel, dass eben Veranstaltungen gemacht werden, die Unternehmen darüber aufgeklärt werden. Viele fangen dann an, darüber nachzudenken und bauen auch wirklich um. eben auch oft mit dem Hintergrund, dass jetzt Förderungen zu holen sind. Und dafür solche Mechanismen ist die Politik natürlich sehr wichtig, weil die halt immer den entsprechenden Hintergrund gibt und die Strukturen gibt, dass man mehr Leute erreicht und eben auch die Möglichkeiten hat, das umzusetzen.
Sie haben den Eindruck, dass wir da in Österreich ein bisschen hinterherhinken? Also eine nicht statistisch belegte Wahrnehmung meinerseits ist, dass es einfach in London oder in England wesentlich mehr Rollstuhlfahrer im öffentlichen Leben gibt, auf die auch in Kulturveranstaltungsorten oder so wesentlich mehr Bezug, Rücksicht genommen wird oder Aufmerksamkeit geschenkt wird. Sind wir da irgendwie speziell in Europa?
Ja, es kommt immer darauf an, mit wem man sich vergleicht. Es ist schon erstaunlich eigentlich, man hat ja immer das Gefühl, dass in Österreich die Infrastruktur sehr gut ist. Für mich war es sehr erstaunlich, eben wie ich nach meinem Unfall dann drauf gekommen bin, dass also gerade Länder, wo man glauben würde, die sind viel schlechter, so wie Spanien oder Italien, dass die mindestens gleich gut sind in vielen Dingen, sogar schon wesentlich weiter als wir. Also in manchen Bereichen, Österreich hat relativ spät angefangen mit diesen ganzen Themen das umzusetzen, weil die Gesetzgebungen sind eigentlich relativ gleichzeitig gekommen wie in anderen Ländern. Aber zum Beispiel habe ich jetzt, ich war jetzt längere Zeit in Spanien und dort sind genauso wie bei uns eben bei öffentlichen Wohnbauten und überhaupt bei öffentlichen Bauten eben seit 1993 ist dort in der Gesetzgebung verankert, dass öffentliche Gebäude barrierefrei und Sanierungen auch barrierefrei gemacht werden müssen. Der Unterschied ist eben, dass in Österreich zwar das im Gesetz drinsteht, aber wenn es nicht befolgt wird, macht es auch nichts.
Also ist doch speziell österreichisch.
Das ist relativ österreichisch, ja, solange sich niemand darüber aufregt, kümmert sich auch niemand drunter und die liegt natürlich auch teilweise an den Betroffenen selbst, die zu wenig auf ihre Rechte pochen, weil sie teilweise wahrscheinlich auch gar nicht wissen, dass sie sie haben. In Spanien wird das ganz anders gehandhabt. Da habe ich mit Architekten gesprochen, die haben gesagt, seit 1993 habe ich keine Chance, eine Baugenehmigung zu bekommen, wenn nicht alles barrierefrei ist. Und das betrifft eben halt alle öffentlichen Gebäude, die irgendwann saniert worden sind. Das wirkt sich natürlich in so einer langen Zeit, das sind jetzt eben 16 Jahre, das wirkt sich natürlich massiv aus. Und da war ich dann ganz erstaunt. In der Altbausubstanz ist es immer sehr schwierig. Aber zumindest eben bei den Neubauten und bei den öffentlichen Gebäuden war Spanien wirklich wesentlich besser, als es bei uns ist. Einfach weil da auf die Einhaltung dieser Regeln geachtet worden ist. Und ja, was Sie angesprochen haben, also ein wirkliches Rollstuhlfahrerparadies sind die USA. Da ist eigentlich in größeren Städten ist es völlig unmöglich, irgendwo ein Geschäft zu finden, wo es nicht eine Rampe gibt. Das wäre, glaube ich, dort einfach auch, die haben einen anderen Zugang zu der ganzen Thematik. Das wäre dort, glaube ich, einfach den Leuten richtig unangenehm, dass sie, also das gehört einfach dazu, dass irgendwie alle die gleichen Möglichkeiten und Rechte haben, das ist einfach dort im Denken viel mehr verankert. Und ich habe oft auch versucht herauszufinden, wo eigentlich die Unterschiede liegen. Ich glaube, ein historischer Unterschied sozusagen ist der Vietnamkrieg, wo einfach in den 70er Jahren extrem viele Leute dann mit Verletzungen und so viele Rollstuhlfahrer und Kriegsveteranen zurückgekommen sind, die eben dann im Rollstuhl waren. Und damals hat sich in USA, glaube ich, so eine Art Selbstbewusstsein und Rollstuhlfahrer-Lobby entwickelt, die einfach in Europa in der Form nicht existiert hat. Und ich glaube, dass das schon auch einer der Gründe ist, warum die dort einfach uns weitem voraus sind. Ja, und wenn man nach Europa schaut, dann sind, glaube ich, England und Skandinavien auf jeden Fall deutlich weiter als wir. Und es gibt aber dann auch immer erstaunliche Bereiche zum Beispiel. Ich hätte nicht gedacht, dass China da auch schon deutlich fortschrittlicher ist als wir. Ich war in Hongkong und habe dort gesehen, also da ist es selbstverständlich, dass auf dem Gehsteigen für Blinde diese Boden, also diese Blindenleitsysteme, diese Streifen, die so am Boden aufgeklebt sind, das gibt es dort eigentlich überall. Oder wenn Baustellen sind, dann werden da wirklich ganz genau Pläne aufgehängt, wo man jetzt am besten ausweichen kann mit einem Rollstuhl, wie man da drumherum kommen kann. Bei uns ist es meistens so, dass da einfach steht, ein Pfeil Fußgänger hinüber. Und dann sind da irgendwelche Stufen und dann muss man riesige Umwege fahren und versuchen, irgendwie selbst zu finden. Und das ist auch wieder genauso ein Beispiel. Das ist nämlich auch gesetzlich ganz genau geregelt. Also wenn ein Bauunternehmer oder irgendwo eine Absperrung macht, dann muss er dafür sorgen, dass ein stufenloser Umweg sozusagen möglich ist. Macht im Normalfall fast niemand und solange nicht angezeigt wird, passiert auch nichts. Und ja, so wird das eben leider in Österreich gehandhabt. Also es gibt da viele Organisationen, die versuchen, das Selbstbewusstsein der Leute zu stärken, damit die auch mehr darauf pochen, dass diese Dinge, die vorgeschrieben sind, auch wirklich eingehalten werden. Aber ja, ist natürlich auch verständlich, dass man da nicht immer der Buhmann sein will, der dann gleich mit der Klage droht. Das ist ein schwieriges Thema und eben ein Thema, das in anderen Ländern, glaube ich, schon sehr anders behandelt wird. Vor allem eben in den USA. Also ist nicht alles gut, was von dort kommt, aber in dem Bereich sind sie uns schon weit voraus.
Ja, also ich denke, ich möchte die Fragen nicht nur hier am Podium sozusagen, am imaginären Podium belassen. Wenn es bei Ihnen schon eine Frage gibt, etwas oder auch ein... Ja, klar.
Okay, also mich würde interessieren, wie es mit der Homogenität der Bedürfnisse in der Gruppe der beeinträchtigten Menschen ausschaut. Ich kenne zum Beispiel die Diskussion, das heißt, für die Blinden höhere Gehsteigkanten, damit sie den Gehsteigkanten wirklich ertasten können, und für die Rollstuhlfahrer niedrige Kanten. Und das ist natürlich ein Gegensatz, was mich interessiert. Gibt es da mehr so Themen, die wirklich gegensätzlich da sind in dem Bereich?
Ja, es ist ganz wichtig. Es gibt natürlich, also erstens hat jeder andere Bedürfnisse. Das fängt eben schon bei den Rollstuhlfahrern an. Was für den einen barrierefrei ist, muss für den anderen überhaupt nicht barrierefrei sein. Es gibt natürlich aber auch überall, so genau diese Diskussion ist eine relativ bekannte. Es gibt auch da überall relativ gute Lösungen. Und zwar habe ich mich ja gewundert, wie ich zum ersten Mal in den USA war, in New York. Ich habe eben auch gewusst, immer, dass es bei uns eben immer heißt, es muss eine Gehsteigkante da sein, damit die Blinden wissen, wo der Gehsteig aufhört. Dann bin ich nach New York gekommen und habe einfach gesehen, überall wo ein Gehsteig ist, die senken es komplett auf Nullniveau ab und machen einfach so eine geriffelte Platte dort. Die kann man mit dem Stock genauso ertasten und kann aber drüber fahren. Also eigentlich denkbar einfach und ich habe mich dann darüber gewundert, warum die Städteplaner aus ich meine, sie müssen ja gar nichts groß erfinden, sondern einfach nur schauen, wie machen es die anderen und einfach die gescheiten Lösungen kopieren. Aber auf der anderen Seite stimmt es schon, also man wird nie wahrscheinlich Lösungen finden, die jetzt wirklich für jeden komplett nutzbar sind. Das wird wahrscheinlich immer irgendwo, Randbedürfnisse geben, die nicht erfüllt sind. Also die Thematik ist berechtigt und es gibt auch eben diesen Satz, der sagt, Barrierefreiheit ist ein Ideal, das nicht erreichbar ist. Soll aber jetzt, ist natürlich dann die Gefahr, dass das auch als Ausrede verwendet wird, man kann, so nach dem Motto, man kann es eh nicht barrierefrei machen für alle, deshalb lassen wir es ganz bleiben, also so ist es nicht. Es gibt natürlich überall Lösungen, die für eine möglichst große Vielzahl von Menschen passabel oder praktikabel sind. Und es wird wahrscheinlich auch immer eben Einzelne geben, für die es dann nicht so passt. Aber das Ziel ist halt aus meiner Sicht zumindest für die große Mehrheit praktische Lösungen zu machen. Und meistens ist das auch möglich und meistens sind das dann eben nur kleine und relativ unwesentliche Bereiche, wenn das irgendwo nicht möglich ist.
Ich habe irgendwie nach Ihren Ausführungen ein bisschen das Bedürfnis, mehr zu bedanken. Ich finde den Ansatz irgendwie ganz toll. Also es ist nämlich andererseits, also es schafft es irgendwie Augenhöhe. Also die Geschichte ist ja nicht nur, dass man, oder ich, sozusagen ich stehe auf der anderen Seite, dass sich der eine, der muss jetzt draufschauen und bitten und betteln und flehen, dass doch bitte da Mildtätigkeit walten möge. Und der andere wird sozusagen in seinem Selbstverständnis auf ein Podest gehoben, wo er sich eigentlich gar nicht daheim fühlt. Und diese sozusagen Barrierefreiheit in der Kommunikation, die finde ich ganz toll zu verspüren. In dem Sinne einmal danke. Es ist jetzt irgendwie so ein bisschen durchgekommen. Also es gibt natürlich jetzt sozusagen das Ziel auf Basis von den Erkenntnissen oder es gibt einfach ein paar gute Ideen, die man machen kann und dann hat man sozusagen auch einen Vorteil. Aber es könnte jetzt darauf hinführen, dass sozusagen die Welt, sozusagen die ganze Welt sich ändern muss. Gibt es eigentlich auch den anderen Ansatz auch, dass man sozusagen den Spielraum je Behinderung auch sozusagen subjektiv erweitert? Das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt formuliert, aber das Konzept Rollstuhl ist, weiß ich nicht, 100 Jahre alt. Dass man sozusagen auch modernere Mittel nutzt, um sie, um sich als Behinderter, sei es jetzt als sozusagen in der Aktion beeinträchtigt oder auch in der Sinneswahrnehmung beeinträchtigter, besser in der Welt, wie sie ist, zurechtzufinden oder zu bewegen? Mhm.
Ja, gute Frage. Ich meine, da gibt es natürlich einmal einerseits die medizinische Forschung, das ist eh klar, die versucht, also angeblich wird ja irgendwann alles heilbar sein. Also nach meinem Unfall hat man mir gesagt, in spätestens 10 bis 15 Jahren wird man Querschnittlähmungen medizinisch heilen können, operativ. Jetzt sagt man genau dasselbe, in 10 bis 15 Jahren wird das sicher möglich sein. Also wann es wirklich möglich ist, weiß man nicht. Und das ist sozusagen eine Schnittstelle. Auf der einen Seite gibt es immer wieder medizinische Verbesserungen, dann gibt es natürlich technische Hilfsmittel, die laufend weiterentwickelt werden. Ja, das ist eigentlich sehr interessant, wenn man das verfolgt. Also ich habe es natürlich vor allem im Bereich Rollstuhl verfolgt, weil es mich halt betrifft. Da gibt es tolle Entwicklungen, zum Beispiel im Rollstühle, also Elektrorollstühle, die über Stufen wandern können von selbst. Eben die irgendwie verstellbar sind, sodass man auch wenn man irgendwo länger bleibt, dann wo der ganze Rollstuhl, wo man eben mit den Knien befestigt ist, der ganze Rollstuhl einen aufrichtet, sodass man auch im Stehen miteinander reden kann. Also das sind so Hilfsmittel, wo ich mir denke, die sind im Moment noch einerseits nicht sehr ausgereift und sehr teuer, aber da wird sich sicher relativ viel tun, um sozusagen den Aktionsradius der Leute ein bisschen zu erweitern. Ich habe es neulich auch zum Beispiel gesehen, da gibt es so Gehprothesen, wo man eben so mit einem Rucksack irgendwelche Akkupacks am Rücken hat und wird sozusagen wie von robotermäßig eben, also so Schienen an den Beinen, die Gehbewegungen machen. Also das sind alles Sachen, wo ich mir denke, die werden sicher im Laufe der Zeit besser werden und einsatzfähig werden und hoffentlich auch finanzierbar werden. Aber das ist eben jetzt genau der Punkt, wo wir dann schon wieder da sind. Das sind eben natürlich alles Lösungen, die ein Geld kosten, wo es also wieder eben zu unserem Ansatz zurückkommt. Derjenige, der sowas entwickelt, soll ruhig kräftig forschen und wenn er das hat, dann soll er das halt auch verkaufen und eben genau darüber läuft, glaube ich, auch eben die Erweiterung des Radius, dass man sagt, der Aktionsradius wird dann weiter, wenn es eben wirklich gut funktionierende Lösungen gibt. Und die Firmen wären es im Endeffekt außer ein paar Idealisten, aber die meisten werden es wahrscheinlich nur dann im großen Stil auf den Markt bringen, wenn sie ein Bewusstsein dafür haben, wie groß der Bedarf eigentlich ist. Und ja, das Dritte, was dazu noch zu sagen ist, eben wenn Gebäude oder öffentliche Räume so mit so vielen Barrieren versehen sind, dass man da einfach nicht reinkommt, dann kann ich versuchen, mich zu ändern, wie ich will. Ich werde nie mit meinem Rollstuhl über Stufen drüber kommen. Also es sind alle Bereiche notwendig. Es ist natürlich schon auch notwendig, dass die Welt, wie Sie gesagt haben, so bis zu einem gewissen Grad sich verändert, damit die Leute wirklich raus können aus ihrem eingeengten Lebensraum. Das ist ja auch sehr individuell, wie Leute damit umgehen. Ich kenne teilweise Beispiele von zum Beispiel ein junges Mädel, das hat gleichzeitig mit mir einen Unfall gehabt. Und ich habe jetzt vor kurzem gehört, die wohnt seither im zweiten Stock ohne Lift und kommt aus ihrer Wohnung einfach nicht mehr raus. Schreckliche Schicksale, wenn man sich, ja, die gewöhnen sich eben dann irgendwie an eine Lebenssituation, wo sie weiß, wenn sie mal hin und wieder ins Spital fahren muss, dann wird sie von Sanitätern im Sessel runtergetragen. Das ist halt vielleicht einmal im Monat oder alle 2 Monate oder so. Und ansonsten, also es gibt wirklich viele Leute, die einfach in ihren Wohnungen eingeschlossen sind, wahrscheinlich gar nicht wissen, was sie da für Möglichkeiten hätten, weil es gibt ja Förderungen, es gibt die Möglichkeiten, Umbauten zu finanzieren. Es gibt also da gibt es eh tolle Lösungen in Österreich. Aber ich glaube, dass oft, wenn einmal sozusagen dieser Zug abgefahren ist und die Leute sich wirklich an ihre Lebenssituation so gewöhnt haben und irgendwie geschafft haben, damit zurechtzukommen, dann sind die sehr schwer, da wieder herauszulocken und herauszukitzeln. Und da ist auch ein großer Vorwurf, glaube ich, an die Gesellschaft zu machen, wo einfach zu wenig passiert, wo einfach wirklich Leben von teilweise jungen Menschen einfach irgendwie so ein bisschen verschlampt werden, sage ich jetzt mal, wo viel möglich wäre und viel zu wenig geschieht.
Solche Neuerungen, wenn man jetzt eine Wohnung adaptiert oder so zum Beispiel und das frisch verletzt oder war halt ein Jahr am Weißen Hof oder irgendwo, denen fehlt, glaube ich, oft der Mut, vor allem wenn sie dann rauskommen aus dem Weißen Hof, das ist halt alles barrierefrei und das ist alles 1A, die Türen gehen von selber auf und so weiter, dann sind sie, weiß ich nicht, den ersten Tag draußen, wollen irgendwo hinfahren und es geht nicht. Geht überhaupt nicht. Und ich glaube, denen fehlt dann auch ein bisschen, kann ich mir vorstellen, ich weiß nicht bestimmt, die Energie und der Antrieb dann nach sowas, wo man so auf den Boden gesetzt wird quasi, ja, nach so einem Unfall. Ich glaube, denen fehlt ein bisschen der Antrieb und ich glaube, die wissen auch oft nicht so ganz, wo können sie sich hinwenden, wie können sie es machen, wie können sie es anstellen, dass etwas umgebaut wird. Also für diese, das ist so ein riesiger Berg vor ihnen. Und ich denke mir, wenn es da Hilfen gibt, sei es durch die Familie, sei es durch Freunde, sei es durch Motore, durch irgendwelche Institutionen, das hilft. Nur die gehen halt von selber oft nicht zu den Leuten hin, weil sie einfach manche auch nicht mehr wollen. Ganz einfach. Ich meine, das ist was Heftiges. Das war nur so viel dazu.
Bitte.
Da würde ich gern anknüpfen. Wir haben in Oberösterreich seit einem knappen Jahr ein neues Gesetz, das Chancengleichheitsgesetz, das sehr viele Hoffnungen in diese Richtung geweckt hat, nämlich mehr Hilfe, mehr Unterstützung, Chancengleichheit für behinderte Menschen. Und das Gesetz hat jetzt in der Umsetzung einigermaßen viel Enttäuschung auch verursacht. Mich würde sehr interessieren, ob Sie mit dem Gesetz schon zu tun gehabt haben, ob Sie da in irgendeiner Form eine Meinung dazu haben.
Ich glaube, das Wichtige gerade bei dem Gesetz ist einfach, dass dann die Leute eben ihre Rechte auch wirklich wahrnehmen. Und das ist eben genau wieder das Thema. Wenn jemand mal gewohnt ist, weiß nicht, 10 Jahre lang, 20 Jahre lang an seine Rolle als Bittsteller, dann ist es, glaube ich, sehr schwierig, dieses Umdenken zu erreichen, dass er sagt, so, ich habe jetzt dieses Recht und ich setze das auch wirklich durch. Und das ist ein großes Problem in Österreich, eben gerade um das Gleichstellungsgesetz auch. Da gibt es ja dann die Möglichkeit, Dinge einzuklagen. Und das kommt dann überhaupt nämlich normalerweise auf außergerichtlichem Weg. Also ich weiß nicht, wie es in Oberösterreich ist, glaube ich, auch so geregelt. Das ist ja erst einmal in Mediation, also wenn irgendwo, wenn ich das Gefühl habe, ich werde diskriminiert, kann ich eben eine Klage einbringen, die eben dann erst vor einen Mediator kommt. Und erst wenn man dort keine gemeinsame Lösung erreicht, geht es den gerichtlichen Weg. Und ich war selber ganz erstaunt, eben, wie ich in Kärnten gehört habe, dass da im letzten Jahr, glaube ich, genau zwei Fälle geklagt worden sind, wo man sich denkt, wenn man herumgeht, man sieht wahrscheinlich innerhalb von einer Stunde in Klagenfurt wahrscheinlich 500 Fälle von Diskriminierungen oder so. Dann ist es also ganz erstaunlich, wie wenig die Leute da ihre eigenen Rechte, auf ihre eigenen Rechte pochen und versuchen, die durchzusetzen. Also da bedarf es sicher eben auch von den Betroffenen selbst eines großen Umdenkens, weil ja, man muss natürlich mal selbst sagen, wo die eigenen Probleme liegen und kann nicht darauf warten, dass alle anderen das für einen machen. Aber diese Bevormundung ist halt etwas, woran die Leute bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, gewöhnt sind, viele, und was sie sich dann halt zu leicht auch gefallen lassen. Und ja, da muss sich natürlich auch jeder selbst ein bisschen an der Nase nehmen und wir versuchen halt eben auch ein bisschen, oder ich versuche das auch halt ein bisschen vorzuleben und zu sagen, ich versuche ein normales Leben zu führen, ich will diese Normalität, die ist auch möglich. Braucht in manchen Bereichen wahrscheinlich einen höheren Aufwand, als wenn ich jetzt nicht im Rollstuhl sitzen würde, aber ich führe ein normales, sehr aktives Leben, mit dem ich sehr zufrieden bin und ich glaube einfach, dass das für viele wichtig ist, gerade eben, wie es jetzt auch angesprochen worden ist, die einen Unfall gehabt haben und eben mit der Situation noch gar nicht zurechtkommen, dass man zeigt, es ist eigentlich alles möglich, es ist einfach nur eine Frage der Herangehensweise und man braucht sicher mehr Durchsetzungsvermögen, als wenn das nicht so wäre, aber es heißt noch nicht, dass das Leben jetzt vorbei ist, wenn man so einen Unfall gehabt hat. Also dieses Selbstbewusstsein und Selbstverständnis ist auch etwas, was noch deutlich gestärkt werden müsste, damit solche Gesetze dann auch Sinn machen.
Wir haben ja in der Vorbesprechung auch ein bisschen darüber geredet, über gesetzliche Verankerungen des Arbeitsschutzes oder des Kündigungsschutzes bei Menschen mit Behinderung und dass das dann ja einfach auch schreckliche Blüten tragen kann. Sie haben da dieses Beispiel aus der Telekom mit einer Firmenidee erzählt, die da nicht zum Tragen kommen konnte, weil die Angst des Arbeitgebers vor dem Kündigungsschutz dann wieder so groß ist, dass er sich da überhaupt nicht drüber traut. Aber vielleicht wollen Sie das erzählen.
Ja, also diese Geschichte mit dem Kündigungsschutz, ja, ich werde das ganz kurz umreißen, ich weiß nicht, das werden vielleicht nicht alle kennen. Menschen mit Behinderung, die in den Arbeitsmarkt wollen, genießen, wie es so schön heißt, einen besonderen Kündigungsschutz. Das bedeutet im Klartext, also man hat zwar eine längere Probezeit von 6 Monaten, normalerweise ist es ja nur 1 Monat, aber wenn diese 6 Monate eben gut gelaufen sind und der Arbeitgeber bis dahin das Arbeitsverhältnis nicht aufkündigt, dann tritt dieser besondere Kündigungsschutz in Kraft und der besagt, dass bei Kündigungen das Bundessozialamt mit einzuschalten ist, um zu verhindern, dass das jetzt aus Gründen der Behindertendiskriminierung das Arbeitsverhältnis aufgekündigt wird. Und das besagt wiederum, dass also ein relativ oder manchmal relativ langer Behördenweg in Gang kommt, was für Unternehmen natürlich ein Risiko ist, weil wenn das mehrere Monate dauert, laufen die Kosten weiter. Also vor allem für kleine Unternehmen ist das schon abschreckend genug. Und weiters besagt es dieser Kündigungsschutz, dass wenn ein gleichwertiger Arbeitsplatz von einem Nichtbehinderten gekündigt werden könnte, wo derjenige dann stattdessen eingesetzt werden kann, dann muss also so zuerst dieses Arbeitsverhältnis gekündigt werden. Also sprich, das Unternehmen muss also schauen, ob der nicht irgendwo anders unterkommt. Und das alles wird eben vom Bundessozialamt geprüft. Und wird dann oft behauptet, das geht eh alles ganz schnell. Und eigentlich ist der Kündigungsschutz nicht so schlimm. Das Problem einfach aus meiner Sicht und aus der Praxis ist, dass die Vorurteile so stark sind, dass es eigentlich völlig egal ist, ob der Kündigungsschutz jetzt wirklich so ein großes Hindernis ist oder nicht. Er verhindert einfach, dass die Leute einen Job kriegen, weil jeder, vor allem kleine Unternehmen, einfach sagen, ich tue mir das alles gar nicht an, das Risiko ist viel zu groß. Bevor ich dann auf jemanden hängen bleibe, den ich nicht mehr loswerde, suche ich mir lieber gleich jemanden, der diesen Kündigungsschutz nicht hat. Das heißt, der Kündigungsschutz, der eigentlich den Leuten ihren Job sichern sollte, verhindert in sehr vielen Fällen, dass die Leute auch irgendwie eine Chance kriegen, einen Job zu bekommen. Und ja, ich muss sagen, das ist auch, also die Sicht der Unternehmer ist auch ganz verständlich aus meiner Sicht eigentlich. Das zweite Thema dann in dem Zusammenhang ist, es gibt eben eine Einstellungsquote, also eine Klausel, die besagt, dass Unternehmen ab 25 Mitarbeitern zumindest einen Menschen mit Behinderung einstellen müssen. Und viele Unternehmen eben auch dieses Risiko gar nicht eingehen, sondern sagen, sie zahlen lieber diese Ausgleichszahlungen und Strafzahlungen, die da zu tätigen sind, bevor sie eben das Risiko des Kündigungsschutzes eingehen. Und das Beispiel, das eben ich da auch aus eigener Erfahrung habe, war, dass wir mit der Telekom Austria in einem anderen Bereich zu tun gehabt haben und dann gesagt haben, ihr könnt jetzt da doch auch tolle Jobs schaffen für Menschen mit Behinderungen. Eben, betreiben ja zahlreiche Callcenter, wo es ja eigentlich völlig egal ist, ob derjenige, der am Telefon arbeitet, jetzt sitzt oder nicht sieht oder so, der kann genau die gleiche Leistung bringen. Telekom Austria war hochmotiviert, natürlich, sie wollen jetzt mal die ersten 20 Arbeitsplätze schaffen. Da war schon alles wirklich recht gut geplant, dass sie auch gesagt haben, also die Leute, die da für einen normalen Callcenter-Job sozusagen zu begabt sind, die würden dann rausgefischt werden und weiter ausgebildet werden. Also es war ein Projekt, wo wir wirklich sehr zuversichtlich waren und wo hohes Potenzial da war. Und dann ist irgendwo, wie das im Vorstand genehmigt werden sollte, ist eben das Thema Kündigungsschutz aufgetreten. Und sie haben gesagt, seid uns nicht böse, wir sind ja nicht wahnsinnig, wir können da nicht so ein Projekt starten mit 20 Mitarbeitern, wenn das Ganze aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, so wie in jedem anderen Bereich auch, dann müssen wir es auflassen und die Leute entlassen. Und wenn wir diese Möglichkeit nicht haben, dann können wir das ganze Projekt nicht starten. Also auch da war der Kündigungsschutz ein Riesenproblem. Und wir haben uns dann versucht, schlau zu machen, ob man diesen Kündigungsschutz nicht irgendwie umgehen kann. Und das ist das für mich Paradoxe drauf, dass ich als Arbeitssuchender einfach, es gibt keine Möglichkeit, dass ich sage, ich will ohne diesen Kündigungsschutz angestellt werden. Ich verzichte freiwillig drauf, ich will wie jeder andere behandelt werden. Ist rechtlich definitiv nicht möglich. Wir haben das in alle Richtungen durchgespielt. Für den Unternehmer gibt es dann einfach keine Garantie, dass sich dann der daran hält, und am Schluss ist der Kündigungsschutz halt stärker als jede Versprechung, die ich abgegeben oder unterschrieben habe. Und das ist, finde ich, also ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil es eben gerade, ja, weil der eben so ein großes Hindernis ist und weil die Leute einfach nicht sagen können, ich verzichte darauf. Da gibt es aber natürlich zu wenig, also es gibt eh in diesen Vereinen und in der Behindertenszene sehr große Diskussionen, ob der nicht gelockert werden sollte und ob er nicht umgangen werden kann oder zumindest für neue Arbeitsverhältnisse nicht mehr in Kraft treten soll. Da fehlt leider der politische Mut und der politische Wille, um irgendwas zu machen, weil natürlich das Risiko, da angegriffen zu werden, falls dann irgendwelche Einzelschicksale behaupten, dass sie da Nachteile haben, natürlich, das Risiko ist groß und da traut sich, glaube ich, keiner drüber. Und das ganz Absurde an der Sache ist, es gibt jetzt mittlerweile in allen Bundesländern ein Projekt, das heißt Flexicurity. Da werden Menschen mit Behinderungen angestellt und nur ihre, also von staatlich geförderten Unternehmen, die dafür extra gegründet werden, und dann wird an die Unternehmen eben nur in Form von Werkverträgen die Arbeitsleistung weitervermittelt. Und das ist jetzt eigentlich halt wirklich eine absurde Blüte, die da getrieben wird, weil die Kosten, muss man sich mal vorstellen, die der Staat da auf sich nimmt, nur um den Kündigungsschutz, den er selbst eben aufrecht hält, dann wieder zu umgehen. Eigentlich ein bisschen pervers das Ganze, aber an sich auch wieder ein tolles Projekt. Ich meine, der Kündigungsschutz gehört aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, dringend diskutiert und überarbeitet, aber Flexicurity ist insofern ein tolles Projekt, weil es eben vielen jungen Menschen überhaupt irgendeine Möglichkeit bietet, eben trotzdem Kündigungsschutz in den Arbeitsprozess reinzukommen. Ja, ein schwieriges Thema.
Also mich hätte ganz besonders nochmal das Tourismusthema interessiert. Geht es da jetzt um mehr Dinge als um bauliche Barrierefreiheit von Hotels? Und wie schaut es ganz besonders im Städtetourismus aus, wo irgendwelche Altstädte sehr verwinkelt sind, vielleicht mit viel Stufen? Gibt es in dem Bereich was? Kann man da was machen?
Es ist so, es gibt, glaube ich, also Lösungen gibt es fast immer. Es ist halt natürlich eine gewisse Kostenfrage. Es ist in alten Städten halt auch sehr oft die Frage, wie das dann mit dem Denkmalschutz ausschaut. Wobei jetzt in der EU-Judikatur mittlerweile in Österreich viele Präzedenzfälle gibt, dass im Endeffekt Barrierefreiheit wichtiger ist als Denkmalschutz. Aber es ist natürlich eben, wenn es um viele, um sehr viele, um großen Aufwand geht, dann ist es eine Kostenfrage. Ich meine, das beeindruckendste Beispiel, das ich da jemals gesehen habe, war in Berlin auf der Museumsinsel, wo die Museen ja alle renoviert worden sind. Ich weiß nicht, ich erinnere mich jetzt nicht genau, welches von den Museen das war, aber eben so eine klassizistische Fassade mit gleich 5 oder 6 Stufen, also wie so ein schöner alter Eingang, und die haben das dann so umgebaut, dass diese Stufen, man sieht das überhaupt nicht, das sind also normale Steinstufen, und an einer Stelle sind die eben so eingefräst, die können sich also hydraulisch nach unten versenken, dann steht eben aus den Stufen so eine Art Plattform, dann fahren die alle wie von Zauberhand nach oben hinauf und der Rollstuhl kann reinfahren, und nachher versenkt sich das alles wieder und man sieht wieder nur die Stufen, die da sind. Ich möchte nicht wissen, was das gekostet hat, aber nur um zu zeigen, also möglich ist im Prinzip alles. Ja, im Tourismus, also das Projekt, das wir da entwickelt haben in der Türkei, da wird es gehen um ein großes Tourismusprojekt. Das jetzt in der Wirtschaftskrise haben wir da ein bisschen einen Dämpfer bekommen, weil die Investitionsfreudigkeit natürlich gesunken ist. Aber im Prinzip entstehen ja da überall, also wir haben uns eben angeschaut, Baugrundstücke in Antalya mit Investoren und in der Umgebung, da wird ja ein Hotelklotz nach dem anderen aus dem Boden gestampft und alle wissen nicht genau, wie sie die eigentlich füllen sollen. Die Hotels sind meistens im Juli, August ausgebucht, den Rest des Jahres stehen sie leer. Zeitlang war ja dieser große Boom von den Golfresorts, mittlerweile gibt es die ja auch wie Sand am Meer. Und in dem Bereich gibt es eben für den Investoren halt wirklich, wenn man sich durchrechnet, sehr interessante Potenziale. Vor allem eben, weil die Leute im Winter halt gerne überwintern würden, irgendwo was wärmer ist, eben durch Nervenschmerzen, Muskelschmerzen, die halt bei der Kälte auftreten, oder überhaupt auch nur der Schnee, der im Rollstuhl besonders schwierig ist, Schnee und glatter ist. Also es ist für Leute, die eben in so einer Situation sind, halt der Winter wirklich besonders mühsam. Und wenn man sich durchrechnet, die Größe der Zielgruppe, wenn man die skandinavischen Länder dazu nimmt, wo der Winter noch länger dauert als bei uns, gibt es also wirklich genug Leute, eben die sich das auch gerade in so Ländern wie der Türkei, wo eben Dienstleistungen auch wesentlich billiger sind, durchaus leisten könnten, dafür längere Zeit zu überwintern. Also wir versuchen das eh alles jetzt zu internationalisieren. Und im Idealfall, also wie wir das uns vorstellen, wäre das halt so, dass man da eben einen Hotelkomplex hat, daneben eben so wie das in solchen Anlagen halt ist, eben Apartmentbereiche, und dass man da wirklich sämtliche Leistungen zusätzlich sich anmieten kann, die man braucht. Also der eine, der halt sagt, er braucht auch Hilfe beim Aufstehen und was weiß ich, beim Anziehen und Duschen und so weiter. Und der andere, der sagt, ich will gerne nur ein Essen gekocht haben. Und der nächste, der sagt, ich brauche einen Chauffeur, aber bin sonst selbstständig. Also dass eben wirklich halt diese ganzen Leistungen angeboten werden, die eben ja in der Türkei relativ leicht finanzierbar wären. Wir haben das also alles genau durchgerechnet. Es gibt ja hier eben auch Geld und entsprechende Budgets für Assistenz. Und das, was man eben hier für wenige Arbeitsstunden pro Tag ausgeben könnte, würde dort für eine rund um die Uhr Betreuung auch schon reichen. Also das wären eben Projekte, wie wir sie uns sozusagen vorstellen, die sozusagen alle Stückchen spielen, wo eben alles möglich ist. Ganz wichtig ist es natürlich, da auch immer den Investoren klarzumachen, also wir stellen uns da jetzt nicht so irgendwie eine Art Rollstuhlfahrer-Ghetto vor, wo es eben nur noch Rollstuhlfahrer rumfahren und der Otto-Normalverbraucher überhaupt keine Lust mehr hat, hinzufahren, weil ja, es ist nicht jedermanns Sache, sich jetzt von früh bis spät nur Rollstuhlfahrer anzuschauen, sondern auch da ging es uns wieder darum klarzumachen, es geht uns zum Beispiel um die Manager, die den ganzen Tag nur rumsitzen und Rückenprobleme haben. Es geht uns eben um Familien mit Kinderwegen, die sagen, es ist ihnen einfach zu mühsam, den jeden Tag irgendwo rauf und runter zu tragen. Also dass man da eben das Ganze auch wirklich so diversifiziert und durchmischt, dass man also ein ganz normales Publikum hat, wo man vielleicht im Winter mehr Rollstuhlfahrer hat, aber wo also nicht das Ganze jetzt gleich ausschaut wie in einem Altersheim oder Rehabzentrum, wo man eigentlich nicht unbedingt auf Urlaub fahren wollen würde. Also es ist wichtig natürlich, das entsprechend durchzumischen, aber wichtig eben auch, dass es eben für die Leute diese Möglichkeiten gibt, das uneingeschränkt zu nutzen. Und im Städtetourismus, weil Sie es gerade angesprochen haben, ist sowieso, glaube ich, das Potenzial riesig, weil es einfach extrem wenig Angebote gibt. Da wird sich das auch alles wirklich schön verteilen und in den meisten Hotels, also ich sage mal, man muss ja nicht bei denen anfangen, wo es wirklich nur Barrieren gibt, sondern oft genügt es ja, wenn man eine Rampe hat, statt den zwei Stufen am Eingang und wenn man vielleicht ein oder zwei Badezimmer ein bisschen umbaut und diese Zimmer halt an den Leuten zur Verfügung stellt, wenn sie gebraucht werden. Und wenn sie eben nicht von einem Rollstuhlfahrer gebraucht haben, werden sie sowieso normal an andere Gäste weiter vermietet. Also da gibt es Potenziale und Nachfrage, es sind sehr hohe Nachfrage und Potenziale, die definitiv nicht genutzt werden.
Ich würde ja da im Anschluss daran, dann kann ich Sie natürlich interessieren, also das ist ja nicht alles nur billig, also auch wenn Sie solche Rechnungen anstellen, wie eben mit dem Pflegegeld jetzt vorher, wird es ja sicher eine große Gruppe von Behinderten geben, die sich das nicht leisten können oder nicht so leisten können. Wie funktioniert überhaupt Ihre Art der Werbung oder wie erreichen Sie dann die Leute, für die Sie diese Projekte auch vorher entwickeln? Das waren mehr zu viele Aspekte deiner Frage, ich gebe es zu.
Also es ist mal so, Unfälle passieren eigentlich halt quer durch die Bevölkerung jedem und da sind natürlich alle Einkommensschichten vorhanden. Ein Zahnarzt kann genauso von einer Leiter runterfallen wie ein Bauarbeiter und dementsprechend sind natürlich auch die Einkommen genauso gestaffelt wie in der restlichen Bevölkerung auch. Es gibt eigentlich um die Zusatzkosten, die durch eine Behinderung entstehen, gibt es in Österreich relativ gute Förderungen. Ich meine, natürlich sind überall Selbstbehalte dabei. Aber man kann eben schon sagen, dass von der Kaufkraft her diese Zielgruppe eigentlich jeder anderen homogen gemischten Zielgruppe gleichzusetzen ist. Und dann ist es natürlich so, ich meine, es wird jetzt der regelmäßige oder längerfristige Urlaub wird sicher nicht für jeden ein leistbares Thema sein, so wie das auch sonst nicht für jeden leistbar ist. Aber wir wissen eben durch die Kontakte auch eben international, die wir jetzt aufgebaut haben, es ist eine große Nachfrage da. Es ist zum Beispiel eben jetzt auch angedacht, in skandinavischen Ländern Rehableistungen einfach im Ausland einzukaufen oder diese berühmten Altersheime, die es ja teilweise jetzt schon in Billiglohnländern wie Indonesien, auf Bali oder so weiter, gibt es eben jetzt schon skandinavische Altersheime, die eben dort gebaut werden, weil die Leute sagen, da haben sie ein angenehmeres Klima und es ist von der Leistung her, von der Pension eigentlich, dass das, was sich jemand dort an Hilfe leisten kann, könnte sich in Europa nie im Leben leisten. Also man muss halt immer ein bisschen schauen, wie man diese Zielgruppe dann wirklich anspricht oder wo man sie erreicht. Aber wie gesagt, wir wollen ja auch diese Projekte in der Türkei jetzt nicht für alle 40 Millionen in der EU bauen, sondern halt für diejenigen, für die das in Frage kommt und die sind immer noch reichlich genug. Weil wir haben es ja im Vorgespräch gehabt, es gibt eben eigentlich im Tourismus wirklich momentan überhaupt keine Angebote in Europa für Rollstuhlfahrer, wo wirklich alles funktioniert. Also wenn ich ein Zimmer suche, dann bin ich wirklich froh, wenn ich irgendwo ein Zimmer finde, wo zum Beispiel eine befahrbare Dusche drin ist, aber dass man dann zum Beispiel auch als Rollstuhlfahrer gerne in den Wellnessbereich rein wollen würde, wie jeder andere oder so, völlig ausgeschlossen. Also es gibt nirgends, oder dass man ohne Barrieren jetzt auch wirklich in die Bar und in alle Bereiche reinkommt. Also ein Hotel, wo wirklich alle diese Angebote für Rollstuhlfahrer genauso möglich sind oder vielleicht auch noch für Blinde, das sind ja Mini-Investitionen, dass man sagt, Man hat eine Speisekarte dort liegen, die auch mit Breilschrift ertastbar ist oder so. Das kostet wirklich fast nichts, die muss man sich einmal übersetzen lassen. Das gibt es nicht, dass an diese Dinge eigentlich gedacht worden ist. Und im Vorgespräch haben wir eben gehabt, dass ich weiß von einem Hotel in Italien, das von Rollstuhlfahrern wirklich fast überflutet wird. Und ich habe mich immer gewundert, warum alle dorthin fahren. Und sind wir drauf gekommen, das Einzige, was die haben, sind einfach, die haben zwei Bauarbeiter dort stehen, die einfach alle Rollstuhlfahrer über den Sand bis ans Meer tragen. Und mit diesem kleinen Angebot haben die anscheinend eine derartige Bekanntheit und Popularität erreicht, dass die wirklich auf Jahre hinaus von Rollstuhlfahrern ausgebucht sind dort. Und wir haben uns gedacht, das müsste ja eigentlich ein bisschen besser und mit einem Angebot, wo man also auch selbstständig die Dinge machen kann, die man gerne machen will, das ist mit relativ wenig Aufwand eigentlich machbar. Also das ist wirklich eine Nische, die völlig ungenutzt ist.
Ich glaube, Sie wollten und dann Sie haben sich gemeldet.
Ja, an diese Erzählung will ich jetzt gleich anknüpfen. Ich bin Lehrerin für schwerstbehinderte Kinder. Und wir erleben immer, wenn wir auf Projektwoche fahren, also wir fahren zu ganz reizenden Leuten ins obere Mühlviertel, und wir erleben immer dasselbe, sie heben uns die Kinder alle Stufen hinauf, so ist es in Linz zum Beispiel nicht im Kino, wo wir heute waren, also da haben wir fast betteln müssen, kann uns jemand helfen, habe es eigentlich traurig gefunden, dass in Linz das City-Kino, das ich eigentlich sehr schätze, für den Saal 2 keinen behindertengerechten Aufgang hat. Aber jetzt, um wieder aufs Mühlviertel zurückzukommen, die Kinder kriegen dann auch alle möglichen Zuckerl und sie kriegen überall Wurst. Wir verbieten schon und versuchen dann eine Fachdiskussion so recht und schlecht anzustreben, um klarzumachen, wir wollen da doch einigermaßen autonome Menschen in Zukunft haben. Und ich muss aber sagen, ich fühle mich oft mit diesen Menschen im Gespräch wohler als mit den Linzern. Lieber wäre mir allerdings, sie hätten in der Zwischenzeit, wir fahren jetzt zum vierten Mal in Kürze, ich sehe gerne eine Rampe bei diversen Museen, in Haslach zum Beispiel. Ich lasse mich überraschen. Es ist ein breit gefächertes Thema. Für mich war ganz interessant der eine Aspekt, den ich jetzt von Ihnen gehört habe, weil Sie sind ja Wirtschaftstreibender. Und also das ist mir noch nie untergekommen, weil ich habe ja auch in Hauptschulen gearbeitet, wo Menschen mit absolut ihren völlig geistigen Potenzial ausgestattet ihre Schullaufbahn beginnen und dann eine weiterreichende Schullaufbahn anstreben könnten. Also ich finde das wirklich ganz toll, mein Kompliment. Und ich hoffe, das hat Breitenwirkung. Aber für mich war es ein Aspekt, den ich noch nicht gehört habe und ich bedanke mich dafür.
Ja, danke auch. Ja.
Ich denke, das ist vielleicht dann noch ein spannender Aspekt, auf den wir dann noch zu sprechen kommen, weil wir haben jetzt hauptsächlich von Unfällen geredet, die dann dazu führen im Erwachsenenleben. Aber seid ihr auch aktiv, wenn es schon um Entwicklungspotenziale in der Jugend geht, also bei angeborenen Beeinträchtigungen. Aber zuerst glaube ich, wollten Sie was fragen oder sagen?
Danke. Eher sagen wie fragen. Weil es zuerst im Tourismus gegangen ist und überhaupt die ganze Diskussion jetzt. Ich denke mal, es wird einerseits sehr viel auf diesem Gebiet getan und es bewegt sich sehr viel und andererseits ist das Gebiet noch so groß, auf dem man zu arbeiten hat, weil es muss erst einmal in die Köpfe rein. Es muss rein in den Köpfen, wie sich ein Mensch fühlt, wenn er vor der Tür steht und nicht hinein kann. Ja, also da spreche ich ganz klar dieses Antidiskriminierungsgesetz an, wo ich sage, also da versuche ich immer, wenn ich in diesem Bereich sozusagen gefragt werde, zu sagen, versucht selber mal nur im Ansatz zu spüren, was das heißt, wenn jetzt fünf Leute vor dir reingehen und du stehst vor der Tür. Ja? Oder wenn ich auf die Toilette gehen möchte und ich sage zu dem, habt ihr eine Behindertentoilette? Und der sagt, ja, habe ich schon. Und dann schaue ich rein und dann ist das ein Abstück. Und man sagt, ja, die zwei Sachen kann ich eh schnell ausstellen beim Bedarf. Ja? Also diese Geschichte, da muss unheimlich viel passieren in der nächsten Zeit noch. Oder gerade mit einem Hotel, das in Linz neu aufsperrt, gesprochen, das gesagt hat, wie gefragt, wie viele barrierefreie Zimmer habt ihr? Er sagt, 4. Dann schaut er mich so an, wie viel müssen wir denn leicht haben? Sag ich, ja, bei 176 durch 15, was in der ÖNAM drinnen steht. Also so ist es ausrechnen, 12, 13. Nein, das ist vom Konzern gekommen, das wollen sie nicht, weil das ist ja für die normalen Leute unangenehm, wenn sie in einem barrierefreien Zimmer schlafen. Ja. Also da denke ich, man muss einfach nur viel passieren und ich möchte den Rahmen nur insofern ein Stück aufmachen. Also ich sag, man spricht immer so gern über die Rollstuhlfahrer und über die Blinden. Ja. Es gibt Gehörlose, es gibt Kleinwüchsige. Es gibt so viele Behinderungen mit Lernschwäche und so weiter, ja, auf die in aller Form noch nicht Rücksicht genommen wird. Ja. Wo ich sage, zum Beispiel mit dem im Hotel durchgegangen bin und gesagt habe, kennt ihr sowas wie ein Rüttelkissen? Ja. Der hat mich so angeschaut. Sag ich, wie wollen Sie einen Gehörlosen im Brandfall wecken? Ja. Wie wollen Sie einen Gehörlosen ins Zimmer rein? Wie wollen Sie das zu dem, wer ins Zimmer, dass den ganz normal wer besuchen kann? Die sind zu dritt unterwegs und der möchte ein Zimmer weitergehen und möchte sagen, hey, ich möchte zu dir rein. Wir klopfen. Das hat bei dem keinen Sinn. Ja? Also da ist noch so ein breites Feld und wo noch überhaupt kein Bewusstsein da ist, dass es außer am Rollstuhlfahrer und dem Blinden auch noch wen gibt, weil das sehen wir. Ja? Den Blinden sehen wir im Stopp und den Rollstuhlfahrer sehen wir im Rollstuhl sitzen. Ja? Die anderen, die werden eigentlich gar nicht wahrgenommen. Ja? Und da gab es auch noch ganz, ganz, ganz viel Bedarf, um, wie Sie es ja gesagt haben, dieses gleichberechtigte Leben, dieses ganz Selbstverständliche, dass der auch gern wohin geht. Ja. Glauben Sie, dass wenn einer in ein Hotel geht und merkt, dass ich da nicht willkommen bin, weil das barrierefreie Zimmer ist, das allerletzte im Gang hinten, bei einem nagelneuen aufgesperrten Hotel. Ja. Also da hören Sie es auf, dass Sie wahrscheinlich um Atom fahren. Ja. Nur so viel zum barrierefreien Tourismus und wie weit wir sind und wie breit das Gebiet noch ist. Andererseits möchte ich sagen, dass ich schon glaube, dass sehr viel in Bewegung ist, nur ich vergleiche das aber so mit einem Tanker, der ist auf der Fahrt, den kann man nicht schnell ändern. Also die Fahrtrichtung dieses Schiffes zu ändern, das bedarf auch Zeit. Ja. Danke.
Ich würde da gerne kurz was dazu sagen, weil Sie jetzt irrsinnig viele sehr interessante Themen da aufgeworfen haben. Nämlich das eine eben mit der Gehörlosigkeit. Also das stimmt, das betrifft eben extrem viele Menschen, vor allem auch was Schwerhörigkeit betrifft. Also es gibt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, in Österreich glaube ich 10.000 komplett Gehörlose und dann von Schwerhörigkeit sind, ich glaube, über 150.000 Menschen in Österreich betroffen. Also wirklich extrem viele und vor allem eben immer mehr Junge. Kennt man die Problematik eben durch die Discos, durch die Walkmans etc. Tritt das jetzt erst langsam zutage, dass immer mehr ja, 28, 30, 35-Jährige also von starker Schwerhörigkeit betroffen sind. Und das ist eben genau die Problematik. Man sieht es eigentlich nicht, weil man es den Leuten nicht ansieht. Gerade bei denen, die von Geburt an betroffen sind, die sind einfach wesentlich mehr eingeschränkt, als man sich es eigentlich vorstellen würde. Ich war da selbst ganz erstaunt, weil wir in dem Bereich auch jetzt gerade ein Projekt machen, wo es darum geht, wie können Gehörlose telefonieren. Da gibt es in Österreich eigentlich noch überhaupt keine Lösungen dafür. Und wenn man sich überlegt, wie wichtig das ist, wenn man bei einem Amt anrufen will oder bei einer Firma anrufen will oder so, das sind alles Möglichkeiten, die überhaupt nicht haben und wo die einfach wirklich von vornherein, ich möchte jetzt gar nicht aufs Thema kommen, wie es im Unterricht ausschaut, dass einfach Leute allein wegen Gehörlosigkeit oder intellektuellen Fähigkeiten ja völlig normal vorhanden sind, also gar keine Chance haben, ins Bildungssystem reinzukommen und viel zu oft in Sonderschulen landen, wobei das völlig unnötig wäre. Aber jetzt, ja, ich möchte nicht langweilen immer mit diesem Wirtschaftsaspekt, aber auch da haben wir jetzt eben ein Projekt, ja, gerade erst in der Anfangsphase, da gibt es eben tolle Lösungen aus Amerika, wo Leute wo Gehörlose eben einfach über Videotelefonie mit einem Callcenter telefonieren können, wo jemand sitzt, der in Gebärdensprache dolmetschen kann und dann das Ganze eben sprachlich an den Empfänger weiterleitet und wo so Telefonkommunikation möglich ist. Und wir jetzt eben auch an die Telekom Austria herantreten, genau wieder mit denselben Argumenten, wo wir sagen, da gibt es in Österreich 10.000 Leute, die das brauchen und 150.000, für die das wahrscheinlich auch in gewisser Weise praktisch wäre. Für die Telekom Austria sind das 160.000 potenziell verkaufte Telefonanschlüsse von Leuten, die sonst das Telefon gar nicht nützen würden. Also Leute, die sicher keinen Anschluss haben. Und vor so einem Hintergrund ist es für die natürlich dann auch sehr interessant, sowas zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Und damit, also was mir eben an dieser Arbeit so Spaß macht, ist, dass es halt nicht nur rein wirtschaftlich ist, sondern man versucht irgendwem was anzudrehen und zu sagen, das ist ein tolles Produkt, das macht dich schneller, schöner, jünger oder was auch immer, sondern dass man da eben einerseits im Verkaufsbereich ist, aber eben auch wirklich Lösungen entwickelt, den Leuten, die so greifbaren Nutzen haben, wo man die Lebensmöglichkeiten ein bisschen erweitern kann. Ja, das eben zum Thema Gehörlose, das ist ein ganz wichtiges Thema. Und das haben Sie noch angesprochen, ja, eben von dem Thema, dass die Leute halt zu wenig darüber nachdenken, weil sie nicht wissen, wie man sich eigentlich fühlt in der Situation. Da haben wir uns was abgeschaut von der Universität Graz und bieten das eben jetzt auch in den Städten, mit denen wir zusammenarbeiten, verstärkt an, eben vor allem, wo es geht um Baubereich zum Beispiel. Dass wir die Leute eben wirklich, die damit zu tun haben, selbst einmal, also so ganz normal Selbsterfahrungsseminare anbieten, wo die Leute sich in einen Rollstuhl setzen und mal schauen, wie sie jetzt über die Gehsteige drüber fahren, die sie da selbst eben entweder gebaut oder bewilligt haben. Und das ist so interessant, wenn einmal jemand selber in der Situation war, dann weiß der endlich, worum es geht. Und es ist eigentlich so einfach, sich mal in einen Rollstuhl zu setzen und ein, zwei Stunden herumzufahren. Also wie gesagt, abgeschaut haben wir das von der Universität Graz, die machen, da gibt es das Zentrum für soziale Kompetenz. Die machen eben Selbsterfahrungen im Rollstuhl und ich glaube teilweise auch mit Brillen, wo man eben halt dann sieht, wie das ist, wenn man nur 90% sehbeeinträchtigt ist, also wo man dann so eine Brille hat, wo man wirklich nur durch ein winziges Loch sieht und eigentlich merkt, dass man fast nichts mehr sieht und wie schwierig es ist, da herumzukommen. Und die werden eben dann im Rollstuhl quer durch die Stadt geschickt, 3 Stunden lang und haben nachher ein Seminar, wo sie darüber reden. Und der Leiter hat mir eben erzählt, die haben wirklich alle innerhalb von den 3 Stunden, also sämtliche Erlebnisse, die man da so hat, eben dass man dann plötzlich auf der Straße ein Brezel geschenkt bekommt oder dass plötzlich eben nur noch die Begleitperson angesprochen wird und die Leute dann nicht mehr reden. Dass die Leute entweder wegschauen, wenn sie jemandem in den Bus reinhelfen oder so helfen, dass sie ihn dabei gleich auf die Straße befördern oder so. Also wirklich überall diese Unsicherheit, zu viel, zu wenig. Und auf der anderen Seite muss ich eben sagen, also man macht halt immer den Leuten den Vorwurf, dass sie irgendwie falsch auf die Behinderten zugehen, also auch schon auf die Behinderten, auf die Menschen mit Behinderung, dass die Zugangsweise falsch ist, aber ich habe dadurch auch sehr viel Verständnis dafür, ich erzähle es immer wieder, ich habe vor meinem Unfall ja auch nicht gewusst, wie ich mit solchen Menschen umgehen muss oder umgehen soll. Ich habe selbst eben vor meinem Unfall, wenn ich Rollstuhlfahrer auf der Straße gesehen habe, dann habe ich denen oft einfach freundlich zugegrinst, einfach nur um zu zeigen, ich habe eh kein Problem damit. Heute, wenn mir auf der Straße ein Fremder freundlich zugrinst, dann denke ich mir, was hat der für ein Problem jetzt? Also ich verstehe, dass man natürlich vieles falsch macht. Und da ist es eben so ganz wichtig, glaube ich, eben halt diesen Erstkontakt mal herzustellen und diese Berührungsängste herzustellen. Und mir ist schon bewusst, dass man jetzt nicht wahrscheinlich von heute auf morgen jeden mal in einen Rollstuhl reinsetzen kann. Aber das sind Erlebnisse, die irgendwie sinnvoll sind. Und wo gleich derjenige, der dann mal in der Situation drin war, wahrscheinlich völlig anders darüber nachdenken wird und auch keine Angst mehr haben wird, dann so jemanden anzusprechen. Also diese Berührungsängste, also ich hoffe, dass man diesen Dampfer, der da gerade unterwegs ist, eben auch durch solche kleinen Aktionen vielleicht ein bisschen im Laufe der Zeit in eine andere Richtung bringen kann, wenn man eben die Leute wirklich damit befasst und es schafft, sie darüber zum Nachdenken zu bringen. Oder eine ganz tolle Sache, die ja auch alle kennen, ist dieses, wie heißt das, diese Begegnung im Dunkeln, oder wie heißt das? Was? Dialog im Dunkeln, genau. Wo eben die Leute reinkommen und eben in einem Raum mit völliger Dunkelheit, glaube ich, ein Essen, also ich habe es selbst noch nicht probiert, muss ich dazu sagen, aber jeder, der das gemacht hat, ist beeindruckt davon. Und ich glaube, solche Selbsterfahrungsdinge sind einfach, verbringen wahnsinnig viel. Wenn man sieht, wie fühlt sich ein Blinder.
Dass das Hand in Hand geht, weil je barrierefreier unsere Umwelt wird, umso mehr Menschen mit Behinderungen sind, auch in der Öffentlichkeit. Und umso mehr kann da einfach ein normalerer Kontakt zwischen beiden stattfinden. Sie hat sich gemeldet und dann, oder eine Ad hoc. Okay.
Und zwar, weil Sie gesagt haben, Frühstück, also Dialog im Dunkeln, ganz konkret beim Oberösterreichischen Blindenverband in der Marktstraße kann man sich anmelden zu einem Frühstück im Dunkeln, wo man eben dann ein Frühstück dort bekommt, also eben Kleinigkeiten zum Essen, Kaffee und Marmeladebrot, dass man das einmal spürt, was das heißt, wen und so weiter, nur zur Ergänzung.
Bitte, aber jetzt Oberösterreichische Blindenverband. Sie sind da gleich in der ersten Reihe.
Mich interessiert sehr, was Sie also aus Ihrer Erfahrung her, was Sie feststellen, aus welcher Motivation Ihre potenziellen Partnerinnen, Projektpartnerinnen, Unternehmer Ihre Projekte unterstützen. Ist das eher, sind Sie eher so die zusätzliche Zielgruppe oder sehen Sie da eher aufgrund von moralisch-ethischen Verpflichtungen oder sehen Sie das eher aufgrund von eigener Erfahrung? Was haben Sie da für, also welche Erfahrungen haben Sie da, welche Tendenz lassen Sie da erkennen?
Ja, es ist eine Mischung. Es ist immer so, am Anfang muss man, also man muss einmal überhaupt Menschen finden in so einem Konzern, die irgendwie auf das Thema reagieren. Weil es gibt ja sehr oft die Reaktion, dass die Leute sagen, das ist kein Witz, sie sagen 90% der Leute, ja, wir spenden eh bei Licht ins Dunkel und wir haben an solchen Projekten kein Interesse. Das ist eine Standardantwort, die wir immer wieder kriegen. Das heißt, man muss also einmal einen Richtigen kommen, der ein bisschen ein Verständnis dafür hat. Da tut man sich natürlich viel leichter bei Leuten, die im Umfeld, familiär oder Bekanntenkreis oder so weiter irgendwie schon einmal damit in Kontakt waren, wo irgendwer auch betroffen ist, weil die wissen dann ein bisschen, worum es geht. Schwieriger ist es eben dann, Leute zu gewinnen, die zwar sagen, ja okay, es interessiert mich oder ich höre es mir mal an, aber die eben keinen Zugang, keinen persönlichen Zugang zu haben oder noch nicht haben. Und dann, ja, uns geht es natürlich schon darum, denen zu sagen, wir wollen das Ganze eben nicht jetzt als tolle moralische Leistung oder als Nächstenliebe oder Sozialprojekt oder sonst was haben, sondern wir wollen einfach wie jede andere Zielgruppe ganz normal eine Leistung einkaufen, ohne dass das jetzt irgendwie da eben in einem sozialromantischen Hintergrund irgendwie wehmütig dargestellt wird. Aber ich glaube schon, es ist wahrscheinlich nicht ganz wegzudiskutieren. Das gefällt den Unternehmen natürlich schon sehr gut, wenn sie sagen können, wir sind engagiert und wir tun was, wir machen da was. Also das ist sicher in vielen Projekten, die wir machen, eine Mitmotivation. Aber am meisten freut es uns natürlich, wenn ein Projekt dann wirklich auch wirtschaftlich funktioniert und man wegkommt von dieser Mitleidsschiene. Und zum Beispiel eben da in Klosterneuburg, wo ein ganz kleiner Taxiunternehmer sich das eine Taxi umgebaut hat und 3 Monate später hat er angerufen und gesagt, das funktioniert so toll, ich lasse mir gerade das zweite umbauen und ich würde gerne auch noch ein drittes haben. Das sind halt dann schon Erfolgserlebnisse, wo ich sage, da geht es eben jetzt wirklich nicht mehr um irgendwelche Nächstenliebe oder so, sondern wo einfach ein Bedarf da ist und der freut sich, dass er da eben zusätzliche Kunden hat und dass er ein Geschäft macht und gleichzeitig ist für die Kunden ein Angebot da, das massiv genutzt wird. Also das ist natürlich schön, wenn das dann so, wenn man so plakativ sieht, dass das auch wirklich funktioniert.
Wir müssen jetzt langsam zu einem Ende kommen. Das heißt, ich sammle letzte Fragen, letzte Statements für den offiziellen Teil. Natürlich bleiben wir alle noch länger hier. Bitte, Sie, dann Sie noch einmal und Sie noch einmal.
Ja, ich weiß nicht, der Mathematiker Euler oder war am Ende seines Lebens blind. Und ich frage mich, wie kann man Mathematik betreiben als Blinder? Oder ich kann es mir unmöglich vorstellen. Meine Frage in dieser Hinsicht, wie ist denn das eigentlich auf den Universitäten? Das ist mir jetzt spontan eingefallen für Blinde, oder? Die haben auch die vollen geistigen Kapazitäten, dass man denen zum Beispiel so Naturwissenschaften, theoretische Physik und solche Dinge näher bringt, nicht? Gibt es da Ansätze dafür und wie funktioniert das dann?
Ich weiß es ehrlich gesagt bei den Blinden nicht ganz genau. Also ich weiß, es gibt vor allem an der Uni Wien, wo ich selbst studiert habe, gibt es eben ein Behindertenreferat, die relativ engagiert sind und es gibt da von der Uni starke Bemühungen, so weit wie möglich die Dinge barrierefrei zu machen. Ich glaube, es ist vor allem auch so, wenn ein Blinder es mal geschafft hat, so weit zu kommen, dass er bis zur Uni kommt, dann sind das meistens Leute, die sich schon geschafft haben, irgendwie so zu arrangieren, dass sie sich wahrscheinlich auf der Uni auch relativ viel selber organisieren können, was dort unter Umständen noch nicht angeboten wird. Also das größere Problem ist, glaube ich, vor allem, dass die Leute einfach meistens gar nicht die Chance haben, so weit zu kommen. Eben, wie ich es angesprochen habe, jemand, der blind ist oder gehörlos ist, braucht man schon vor allem im Kindesalter, glaube ich, massive Unterstützung von den Eltern, um nicht ganz automatisch irgendwo in der Sonderschule zu landen und dann vielleicht in irgendeiner Werkstatt, wo er dann Körbe flechtet oder so, was ja in den Fällen gar nicht notwendig ist und leider viel zu oft passiert. Also da ist ganz wichtig, da wird natürlich jetzt viel umgestellt und es geht alles viel zu langsam, eben dass die Leute wirklich in die Integrationsklassen reinkommen, weil einfach so viele Potenziale und eben Schicksale einfach verschwendet werden, wenn die Leute nicht diese Möglichkeiten kriegen. Und da sind wir, glaube ich, noch sehr, sehr weit davon entfernt, dass diese Potenziale wirklich genutzt werden oder dass die Leute die gleichen Chancen bekommen. Aber wie gesagt, auf den Universitäten gibt es natürlich noch mehr zu tun. Ich habe selbst gehört von einem Uni-Professor, der sich geweigert hat, ein Mikrofon zu tragen, damit ein Schwerhöriger mit Induktionsschleife ihm zuhören kann, wo man sich wirklich denkt, also der hätte einfach nur so ein Umhängemikrofon haben können und hat sich dezidiert geweigert in seinen Vorlesungen, was natürlich ein Skandal war und was auch wirklich mir völlig unverständlich ist, wie ein Mensch, der ja als Uniprofessor wahrscheinlich jetzt intellektuell nicht total daneben ist, sich so weigern kann. Aber solche Sachen gibt es natürlich immer wieder, aber das sind zum Glück unerfreuliche Randerscheinungen. Im Prinzip werden die Unis meines Wissens nach schon mit relativ viel Elan mittlerweile umgerüstet und ja, hoffentlich geht das so weiter.
Ja, ich sage es nur ganz kurz, ich würde zu den Medien noch gern was sagen. In den Medien scheint mir, ist der Behinderte so gut wie nicht vertreten. Entweder er ist ein armer Teufel, der hilfsbedürftig ist, oder er ist, das wäre es eigentlich schon, er ist der arme, hilfsbedürftige Teufel, wir sind die tollen Politiker oder die tolle Bevölkerung, die die Geldtasche aufmacht und spendet. Und ich glaube in den Medien, also ich persönlich fände schon eine Chance, den Medien nahezubringen, stellt den Behinderten, so gar nicht gern, aber man muss schon fast sagen, den beeinträchtigten Behinderten als ganzen Menschen dar. Also das wäre wirklich so mein Appell. Und zur Veranstaltung selber, ich war jetzt das dritte Mal im Kepler-Salon, ich habe mir da einen absolut vollgefüllten Saal erwartet und man sieht, Behinderung geht uns noch sehr wenig an. Und das bedauere ich.
Ja, stimmt, die Erfahrung machen wir aber auch immer. Es ist relativ schwierig, da die Leute für das Thema zu interessieren, also vor allem die Massen dafür zu interessieren. Auf der anderen Seite, was erfreulich ist, die kommen, sind dann immer extrem interessiert und also bei unseren Veranstaltungen dauern die Diskussionen dann oft eben auch in die Veranstaltung weg. Fertig. Also wir machen eben selbst von Montag aus sehr viel so Informationsveranstaltungen für Unternehmer, aber auch für andere Interessierte. Also die Diskussionen nachher dauern dann oft ewig. Also wenn einmal das Interesse geweckt ist, dann ist es groß, aber eben so das Erstinteresse zu wecken ist schwierig, das stimmt. Zu den Medien, ich meine, es stimmt nicht ganz, dass die Behinderten nicht auftauchen. Zu Weihnachten tauchen sie immer massiv auf. Wenn auch vielleicht in einem nicht so erfreulichen Kontext. Und die andere Seite ist, dann werden oft halt eben Schicksale schon dargestellt, wo dann gleich wieder so der Superbehinderte irgendwie stilisiert wird. Also gibt dann manche Unternehmer, die dann halt eben sehr erfolgreich sind, trotzdem sie im Rollstuhl sitzen oder trotzdem sie blind sind. Und das ist dann auch wieder ein bisschen gefährlich. Aber ich meine, das ist halt wahrscheinlich auch das Problem der Medien. Die müssen halt immer wieder, die Journalisten suchen Themen, die irgendwie ein bisschen reißerisch sind und für Leute interessant sind und wir versuchen natürlich viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen und das ist dann immer die erste Frage, gibt es da nicht irgendein Beispiel, den wir in den Vordergrund drücken können? Ja, ist dann immer schwierig, weil jetzt so einen Menschen in den Vordergrund zu rücken und pauschal zu sagen, so jetzt haben wir die Thematik abgesteckt, wird es natürlich nie treffen. Ja, wäre natürlich schön, wenn da von Seiten vieler Medien ein bisschen ein Umdenken und eine andere Form der Berichterstattung da wäre. Aber es schwierig.
Zu dieser wirtschaftlichen Zugangsweise möchte ich eine Frage stellen. So wie das Beispiel, das Sie vorher genannt haben, die eine Frau, die dann nach einem Unfall in ihrer Wohnung fest sitzt praktisch, das ist ja wirtschaftlich ein Verlust. Das heißt, das ist ja eigentlich nicht nur Behinderung für die eine Person, sondern auch für die Wirtschaft. Gibt es da irgendwelche Aussagen, wie, also das Potenzial, was da drinnen wäre praktisch?
Ja, ich würde immer gerne, also das, vielleicht schaffe ich es irgendwann. Ich wollte immer die Finanzierung finden für eine Studie. Ich würde gerne wirklich mal herausfinden, was da volkswirtschaftlich für ein Potenzial verloren geht durch Arbeitsplätze, die nicht besetzt werden oder durch Arbeitskraft, die nicht genutzt wird. Und eben natürlich auch eben durch Kaufkraft, die nicht genutzt wird. Also es gibt meines Wissens dazu keine Untersuchungen und ich stelle mir das eigentlich irrsinnig interessant vor. Also ich sollte mich da mal drum kümmern, weil es ist, ich habe da mal ein langes Gespräch darüber gehabt mit dem Herbert Haupt, der jetzt Behindertenanwalt ist, der in seiner politischen Tätigkeit vielleicht auch fragwürdig war, aber in dem Bereich wirklich extrem engagiert, weil er selber, glaube ich, fünf Monate im Rollstuhl gesessen ist. Und dem jetzt als Behindertenanwalt relativ umtriebig ist und der eben auch genau in die Richtung eben, also ich muss unbedingt wieder nachgehen, also so eine Studie wäre wirklich hochinteressant, weil man wirklich auf Zahlen kommen, wo jeder nur noch staunen würde. Also volkswirtschaftlich ist es, glaube ich, ein Wahnsinn, so viele Leute einfach zu Hause sitzen zu lassen und nicht zu integrieren in das gesamte normale Gesellschaftsleben und Arbeitsleben. Wird sich, glaube ich, ganz eindrucksvoll durchrechnen lassen.
Das ist eigentlich eine schöne Zusammenfassung dieses Gesprächs. Ich würde es jetzt gerne mal im offiziellen Teil so stehen lassen. Die Bar ist bis 22 Uhr geöffnet, das heißt, niemand von Ihnen muss jetzt auch gleich gehen. Auch ich glaube, Sie bleiben noch ein bisschen
sehr gerne, ja,
für spezielle Fragen. Hier, ich darf Sie auf die nächsten zwei Veranstaltungen im Kepler-Salon hinweisen. Am kommenden Montag, 18.05. 19.30 Uhr, auf der Suche nach dem Horowitz-Faktor, eine ungewöhnliche Entdeckungsreise in die Welt der Musikinterpretation. Da geht es um Computerprogramme, die im Interpretationsvergleich helfen. Und am Mittwoch, dem 20.05. geht es hier um Können 2000 Jahre alte Zeichen allogorithmische Kunst generieren, vom Verschwinden der Perspektive und utopischen Projektionen. Da kommt Wolfgang Dorninger von der Universität für Künstlerische und Industrielle Gestaltung in Linz im Gespräch mit Peter Becker. Und ausnahmsweise auch der Hinweis auf eine dritte Veranstaltung, nämlich auf die am Montag, den 25.05., wozu Artenvielfalt, die Vielfalt der pflanzlichen Biodiversität, ich habe es heute schwer, im Botanischen Garten. Dafür muss man sich anmelden. Also es geht noch, dass man sich für diese Veranstaltung anmeldet. Das ist nämlich eine Exkursion, aber man muss es tun. Deswegen der deutliche Hinweis. Ich bedanke mich sehr bei Herrn Magister Demlin, der uns, glaube ich, einen Zugang zu Menschen mit Behinderungen oder zur Lebenswelt von Menschen mit Behinderungen gezeigt hat, der sicher nicht nur für mich neu und sehr, sehr spannend war. Ich danke Ihnen fürs Kommen und bis zum nächsten Mal im Kepler-Salon.